Hallo und herzlich willkommen zum 548. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Spezielles Thema, das auch mir sehr viel bedeutet tatsächlich.
Genau, und zwar werden wir heute über ein Genre sprechen, und zwar über Metroidvanias. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal einen genrebezogenen Podcast. Das war die 418 mit Shoot'em'ups damals.
Genau.
Im Januar 2022, also
mit Erik,
schon zweieinhalb Jahre her. Danach dürften wir, glaube ich, keinen genrebezogenen Podcast mehr gehabt haben. Was ein bisschen schade ist, weil eigentlich bietet sich sowas ja an und das wollen wir jetzt hier halt ein bisschen wieder aufleben lassen, indem wir über das Metroidvania-Genre an sich sprechen. Bevor wir anfangen, kurz dazu der Hinweis, wir werden natürlich jetzt nicht über alle Metroidvanias sprechen, wir werden sicherlich einige Spiele, die jetzt für den einen oder anderen vielleicht als super wichtig gelten oder einfach die besten ihrer Meinung nach sind, nicht mit drinnen haben. Das kommt einfach daher, weil dass wir hier versuchen, einen Überblick zu geben über das Genre, dass wir wichtige Spiele für unsere, aus unserer persönlichen Sicht auch werten, beziehungsweise aus der Sicht, die man halt so die also so allgemein gilt, was waren so bedeutsame Spiele im Genre. Und wir können unmöglich alle Metroidvanias nennen. Dafür gibt es schlichtweg gerade in den letzten Jahren auch einfach zu viele.
Ja, auch gerade dabei so im Indie-Genre, so bei den Indie-Spielen hat sich das ja explodiert.
Ne? Genau, gerade die letzten 3-4 Jahre gab es ja da auf einmal massiv Metroidvania, wurde ja auch sehr beliebtes Genre, was ja auch vollkommen verständlich ist. Aber nur da der Hinweis, wir werden bei weitem nicht alle Metroidvanias erwähnen, wir werden wahrscheinlich nicht mehr über alle sprechen oder alle auch nur namentlich nennen, die wir uns auf der Liste hier stehen haben, die wir nur so als Erinnerungsstütze haben. Wir wollen eher so ein bisschen über das Genre allgemein sprechen und halt ja, die Bedeutung des Genres und so weiter und so fort. Also einfach mal so ein bisschen über Metroidvania. Genau. Da fange ich mal mit einer Frage an dich. Ich denke mal, du hast spielst relativ viel Metroidvania oder ist das eher so für dich so ein Genre, dass du hin und wieder mal spielst?
Also ich spiele das Genre schon sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also das erste Metroidvania war ja auch eigentlich das erste das Spiel, was also das, was ich gespielt habe, dass das Genre eigentlich ja den Namen gegeben hat, das war Symphony of the Night. Das habe ich halt sehr, sehr gern gespielt. Spiele ich ja heute noch sehr gerne. Ist auch, finde ich, sehr ein zeitloses Spiel. Und ja, und seitdem eigentlich immer wieder. Es ist zwar immer so, dass ich immer denke, ja, die brauchen so ein gewisses Etwas. Gerade so in der Masse sind da so, stechen da so einige Spiele. Also es gibt ja heute eine große Masse an Metroidvania-Spielen und so die so, da gibt es so ein paar, die haben so ein gewisses Etwas, wo ich denke, so, die haben es so. Ja. Braucht es allerdings irgendwie. Selten, aber es passiert. So, dann klickt es bei mir und dann denke ich so, wow, das ist genau das, was ich von dem Genre will.
Also ich spiele Metroidvania auch sehr, sehr gerne. Also wo ich sagen kann, hat sich in den letzten Jahren gerade für mich, also nochmal ein bisschen höheren Stellenwert bei mir in der Genreliste bekommen, nachdem ich nochmal, also so Spiele wie Super Metroid oder auch Symphony of the Night dann nochmal gespielt hatte. Einfach dadurch habe ich wieder zurückgefunden, sage ich mal, zu dem Genre. Ich spiele mittlerweile sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne Metroidvania. Allerdings muss man hier halt auch sagen, Metroidvania, du hast ja schon gesagt, Symphony of the Night, Castlevania Symphony of the Night, um das mal im Kompletten zu sagen, hat den Namen gegeben. Eigentlich sind es ja zwei Spiele, Super Metroid, das ja vor Symphony of the Night kam.
Genau.
Und im Endeffekt dieses Spiel beeinflusst hat, weil Castlevania war aber ja vor Symphony of the Night was anderes. Wo man hier auch von zwei anderer Spielarten sprechen muss, wenn man Castlevania 2 sich anschaut.
Richtig. Und ja auch so Castlevania 64, das hat ja auch schon so ein paar RPG-Elemente und so einige.
Aber kam Castlevania 64 vor Symphony of the Night?
Das ist eine gute Frage, tatsächlich.
Weil ich meine nämlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, dass Castlevania 64 kam nämlich erst 1999, Symphony of the Night kam erst 1997.
Stimmt, das heißt auch auf Japanisch, das ist ja, ich glaube, Dracula 1999 oder so. Genau, dann kam es danach, genau.
Ja. Und also auf jeden Fall waren Super Metroid und Castlevania Symphony of the Night waren so die beiden Namensgeber, wenn man so will, ist ja eine Wortzusammenschöpfung aus Metroid und Castlevania, also Metroidvania.
Genau, und erschaffen haben den Begriff die zwei Spielejournalisten Jeremy Parrish und Scott Sharkey von OneUp.com. Die haben das irgendwann, haben die das mal so ein bisschen scherzeshalber, glaube ich, so gesagt, und der Begriff ist irgendwie explodiert. So.
Man
Und
muss
ich
sagen,
glaube.
solche Genresachen haben sich immer wieder mal etabliert.
Genau.
Meistens wird es halt dann eher like, wie Souls like,
Genau.
Roguelike, Zelda
Genau.
like.
Genau.
Hier waren halt zwei große Namen, also Metroid und Castlevania da. Und du
Genau.
konntest halt mit beiden gut das schaffen. Und man muss halt sagen, sie haben sich auch angeboten für diese Verknüpfung, weil einfaches Castle durch
Ja.
Metroid ersetzen, kommt ein griffiger Begriff bei raus.
Ja.
Metroidvania.
Und das ist dann auch irgendwie, man weiß direkt, was damit gemeint ist, irgendwie auch, ne? Zack, man weiß direkt, aha, okay.
Genau, aber wir wollen auch mal erstmal, wir müssen erläutert, was der Begriff bedeutet, aber was sind eigentlich Metroidvania, sollten wir vielleicht mal beantworten, weil vielleicht kann nicht jeder was damit anfangen, weil man muss hier auch wieder sagen, Metroidvania ist ja eher ein Subgenre und kein eigenes Genre in dem Sinne.
Nee. Ja, also ich glaube, man kann es, glaube ich, ins Action-Adventure-Genre einordnen, würde ich sagen.
Ja, genau, es ist am ehesten, also Action-Adventure-Plattformer. Das sind so die
Action-Adventure-Plattformer
beiden.
und 2D in den meisten Fällen. Da kommen wir gleich auch noch
Ja, wobei
zu.
man, da kommen wir später nochmal drauf, das 2D, 3D, weil es ist kein reines 2D-Genre. Auch wenn man, und das ist so wirklich so ein Punkt, meistens, wenn man Metroidvania hört, denkt man an ein 2D-Spiel, beziehungsweise ein 2,5D-Spiel, also ein Spiel, das man Side-Scrolling-artig spielt. Und nicht an ein Spiel, das in der Third Person oder First Person gespielt. Aber das stimmt natürlich nicht komplett. Deswegen, also das ist jetzt nicht so dieses, was man da komplett ausschließen sollte.
Nee, aber ich finde so, das ist so das, was einem da direkt einfällt. So
Ja, logisch.
2D, ne?
Aber
Und.
es ist nicht der Kern des Genres. Der Kern des Genres ist wirklich eher, es ist ein Action-Adventure-Plattformer-artiges Spiel, das nicht linear aufgebaut ist.
Genau, so man hat eine riesige Karte, ne? Also eine riesige Welt, die man quasi frei erkunden kann, und die einzigen Limitationen sind ja die Fähigkeiten, die man hat. Und man kriegt
Ja,
halt dann,
wobei man hier
ne?
auch wieder Einschränkungen geben muss, es gibt ein paar Metroidvanias, die auch als Metroidvanias gelten, die eine klassischere Levelstruktur haben, bei der man dann allerdings mit den neu erlangten Fähigkeiten in vorherige Level zurückgehen muss, die man über eine Oberwelt oder ein
Genau.
Auswahlmenü auswählt.
Ach
Das
so.
darf man auch nicht vergessen. Auch das gibt es, aber im Normalfall hat man halt diese eher offene große, man denkt nur an Metroid 1 vom NES damals noch. Es ist eine relativ große Welt, die zusammenhängend ist. Nicht offen wie heutzutage eine Open World. Heutzutage gibt es auch welche, die offen sind natürlich, die lose miteinander, wirklich komplett miteinander verbunden sind, ohne dass da irgendwie zwischendurch ein Schnitt kommt, dass man einen Raum wechselt oder sowas. Das konnten natürlich die Konsolen damals einfach noch nicht in dieser Form. Deswegen gab es diese Raumwechsel oder diese kurzen Aufzüge wie in Super Metroid, die dann einfach den neuen Bereich geladen haben.
Genau.
Aber so gesehen sind es freie oder offene zusammenhängende Welten mit Ausnahme oder halt Levelstrukturen.
Ja, Level haben die ja trotzdem, obwohl das ja, ne, das
Ja,
ist eine große Welt, aber immer so Abschnitte, ne? Genau.
ich meine mit Levelstrukturen nicht, dass die jetzt wie bei Metroid zum Beispiel in diese verschiedenen
Zonen so.
Bereiche eingeteilt sind, sondern wirklich klassische Level wie in einem
Okay.
Mario oder sowas.
Okay.
Also sowas gibt es auch bei Metroidvanias. Gibt es nicht so oft, aber es gab's das auch, das gab es auch schon. Einfach weil ja, die Grundidee hinter dem Spiel einfach nochmal eine andere ist oder sowas. Meistens ist es natürlich wirklich so, dass bei einem Metroidvania über die Welt des Verbundes. Wir nehmen zum Beispiel hier Monster World 4, Asher in Monster World heißt es ja auch.
Genau.
Da betreten wir ja die verschiedenen Level. Wir haben keine direkte Oberwelt. Wir haben erstmal diesen Anfangsbereich, dann kommen wir in diese Stadt. Dazwischen ist schon keine direkte Verbindung mehr sozusagen. Und von dieser Stadt aus betreten wir über diesen Tempel die verschiedenen Portale, um in die verschiedenen Level zu kommen, die wir dann auch von da aus wieder betreten können.
Ja, das
Es ist jetzt
stimmt.
kein klassisches Metroidvania, weil man da eher selten zurück muss in die vorherigen. Trotzdem gilt es ja auch als artiges Metroidvania-Spiel, das nicht direkt zwingend Metroidvania ist. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, um hier mal eins zu nennen, dass du hier halt eher diese Levelstruktur hast und keine zusammenhängende Welt. Es sind wenige Beispiele, aber sie gibt es. Aber Das Wichtige ist halt im Endeffekt, dass wir erhalten neue Gegenstände, neue Fähigkeiten, wodurch wir dann in vorherigen Bereichen an Orte kommen, die wir vorher nicht erreichen konnten, dort neue Gegenstände sammeln können oder neue Bosse erreichen oder so weiter und so fort. Das macht Metroidvania im Endeffekt aus.
Ja, das ist.
Dadurch, was?
Nee, das ist richtig. Das
Ja,
kann ich
genau.
so unterschreiben.
Dadurch wird Metroidvania jetzt natürlich auch gerne das Backtracking vorgeworfen. Das Backtracking ein ganz klares, ganz klarer Teil des Spielprinzips ist. Und das stimmt auch.
Klar,
Das kann man nicht leugnen.
aber weil man, wenn man denn, wenn man, weil ich meine, am Anfang sieht man vielleicht irgendwo, aha, da kann ich ja noch gar nicht hochspringen. Da geht es ja bestimmt irgendwann weiter, ne? Und irgendwann hat man dann einen Doppelsprung oder keine Ahnung was und kommt dann, denke ich, ah, da am Anfang, da war doch dieser, keine Ahnung, dieser Vorsprung, wo ich dann noch nicht hochkam, versuche ich es jetzt mal. Und dann erforsche ich da. Also erforschen ist ja auch immer so ein bisschen sehr großer Teil auch des Spielprinzips, ne?
Ganz genau, also auch selbst herausfinden, wo muss ich jetzt hin, wo gehe ich weiter. Natürlich gibt es auch Metroidvanias, die einem dann das nächste Ziel sagen, da ist das nächste Ziel, aber wie komme ich dann dorthin, das muss ich selbst herausfinden. Allerdings, und das ist halt auch wirklich dieser Punkt, Backtracking ist dabei. Wir müssen zuvor besuchte Bereiche wieder zurück. Wir müssen teilweise auch wirklich ganze Abschnitte nochmal komplett zurückwärts laufen oder auch dann wieder in die andere Richtung. Also, das ist ein ganz klarer Bestandteil des Genres, was nicht schlimm ist, weil die meisten Metroidvanias bekommen das halt auch sehr gut hin, dass sich das nicht negativ anfühlt.
Und
Man muss es aber erwähnen, weil es
genau.
ist ein Grund, es ist einer der Gründe oder einer der Hauptgründe, weswegen einige das Metroidvania-Genre nicht mögen, weil sie keine Lust auf dieses massive Backtracking vieler
Gut,
Metroidvanias haben.
aber es gibt dann ja auch in den meisten Spielen dann ja auch Abkürzungen, die man
Natürlich.
freischaltet, Teleporter und so weiter, ne? Also es gibt's ja
Keine
schon,
Frage.
ne?
Aber wenn du halt rumirrst und erstmal nicht weißt, wo du hin musst, dann läufst du halt viel rum, suchst und so weiter. Und dadurch hast du noch mehr Backtracking. Ich sag ja auch nur, es ist ein Teil, der eine Rolle spielt und einer der Hauptkritikpunkte von einigen an dem Genre. Wir wollen hier natürlich alle Aspekte des Genres erwähnen und das gehört nun mal einfach dazu. Aber gut, glaub mir, wir haben jetzt gut erklärt, was überhaupt Metroidvania ist. Entschuldigung. Und ich würde sagen, jetzt, den Namen haben wir ja auch schon erklärt, aber was sind die Ursprünge des Genres? Und da haben wir ja gesagt, dass Super Metroid und Castlevania Symphony of the Night die beiden Namensgeber sind und auch die beiden Spiele, die das Genre am meisten geprägt haben. Das sind die Spiele, auf die sich auch die meisten Metroidvania Entwickler beziehen,
Ja, auch
die
von
dann
der,
hingehen und sagen,
auch von
das
der,
ist für
genau.
mich.
Auch
Ja.
von, auch so von der Struktur her, ne?
Ganz genau. Also das ist wirklich so, die beiden Spiele könnte man ein bisschen als die Blaupausen nehmen, stimmt nicht mehr hundertprozentig. Es gibt auch mittlerweile natürlich Spiele, die sich davon nicht losgelöst haben, aber die das Ganze halt weiterentwickelt haben. Ich sage nur Metroid Dread oder Metroid Fusion auch später. Auch Metroid Zero Mission merkt man schon an, das ist ein Fortschritt gegenüber Super Metroid ist zum Beispiel. Also diesen Fortschritt gab es natürlich auch innerhalb der Reihen und innerhalb des Genres. Aber als die Grundlagen gelten immer noch die beiden. Allerdings waren sie natürlich nicht die ersten. Ich meine, wir haben ja Metroid von den Vorgänger von Super Metroid und Metroid 2 natürlich auf dem Game Boy. Wobei ich Metroid 2 immer ein bisschen eingrenze, weil ich habe es jetzt gerade nochmal gespielt, vor 2 Tagen oder so. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen behäbig zu spielen in der
Ich
Game Boy-Version.
ja, finde ich auch. Ganz
Also die
sehe
Game
ich
Boy-Version ist
genauso.
keineswegs gut gealtert. Es ist ein Metroidvania, ja, aber es ist jetzt nicht. In der Gameboy-Version, in der 3DS-Version, sollte man sagen, Remake ist was ganz anderes.
Das hat dann schon eher so die moderneren Komfort
Genau.
Sachen und
Also
so.
die Gameboy-Version ist sehr behäbig, auch wenn man. Ich habe keine Karte gefunden in der Gameboy-Version. Es gibt schon mal keine Karte. Und das ist so eines der wichtigsten Bestandteile jedes Metroidvanias, dass man eine Karte hat, weil sonst findet man sich jetzt recht nicht mehr zurecht.
Und es sieht in Metroid ja auch sehr viel, sehr ähnlich aus. Das kommt noch dazu.
Genau. Also in der
Ja,
Gameboy-Version
genau,
natürlich.
die Gameboy natürlich, die.
Ja, da ist wenn man eine Game Boy Color ein bisschen mit den Farben kann man ja dann konnte man ja dann kann man Vorteile haben, aber auch das bringt es natürlich nicht endgültig, weil es natürlich nicht für Farben entwickelt wurde und das System sich dann einfach nur Farben aussucht.
Ja, auch das Spiel, also auch definitiv ein Spiel, das durch das durch ein Remake aufgewertet wurde, definitiv,
Genau.
ne?
Aber das war vielleicht gar nicht hinaus im Endeffekt, sondern einfach nur, dass halt Super Metroid, das war jetzt der dritte Teil, der das geprägt hat, auch wenn schon das erste Metroid dieses Grundprinzip hatte. Man muss ja auch zum Teil sagen, in manchen Bereichen fühlt sich ja Super Metroid auch ein bisschen wie ein Ich will nicht sagen Remake, aber sie haben sich schon vom ersten Metroid ein bisschen was entlehnt, ein paar Bereiche entlehnt, die da sehr identisch sind. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir haben halt mit Super Metroid das, was die Blaupause ist. Aber auch Metroid war nicht das erste Metroidvania. Und hier kommen wir jetzt in die, ich sag mal, Videospielarchäologie.
Ja, genau, das, also
Nenne ich es mal.
um die Ursprünge des Genres zu finden, begeben wir uns jetzt tief zurück in die Vergangenheit,
In die 80er.
in die 80er, genau, und
Hier muss man sagen, es ist teilweise gar nicht so einfach zu sagen, was war das erste Spiel, das Metroidvania-Elemente hatte. Es gibt da Spiele, die man heute nicht mehr dem Metroidvania-Genre zuordnet oder noch nie zugeordnet hat, weil es den Begriff ja damals nicht gab, die allerdings bereits Elemente dieses Genres haben. Zum Beispiel wäre das Montezumas Revenge für ja, unter anderem Apple II, Atari 2600 und so weiter, C64. Das ist schon 84 damals erschienen in Nordamerika. Das ist zum Beispiel eins der Beispiele, das sehr früh erschienen ist und diese Elemente hatte. Wir haben auch so Spiele wie Adventure Island 4, Castlevania 2 wird zum Teil auch genannt.
Definitiv, ja.
Legacy of the Wizard bzw. Dragon Slayer 4, Drowsee Family wird genannt. Auch Xanadu und Faxanadu haben diese Elemente.
Auch definitiv, ja.
Sie sind aber Spiele, die nicht direkt dem Metroidvania-Genre zugeordnet werden, aus verschiedensten Gründen. Zum Teil, weil sie eher Action-Rollenspiel sind, weil sie eher Plattformer sind, weil sie dann doch stärker Action-Adventure sind. Da gibt es verschiedene Gründe, warum sie dann nicht hundertprozentig zum Metroidvania-Genre dazugezählt werden. Man muss wirklich sagen, teilweise, ja, sehr schwammig sind. Das ist jetzt natürlich keine klare Linie, die man hier ziehen kann, gerade bei einem Genre, das halt damals noch nicht definiert war, sondern
Eben.
das damals einfach noch, die Spiele wurden entwickelt und später ist dann aus einem Genre entstanden, dem diese Spiele nachträglich zugeordnet werden könnten. Man weiß aber nicht, ob sie, also kann nicht 100% sagen, ja, das ist jetzt so eins. Es gibt aber zwei Spiele, die werden tatsächlich als Beispiele für frühe Metroidvanias genannt, noch vor Metroid. Auch wenn sie nicht viel, sehr weit vor Metroid waren. Und zwar sind das, ist es einmal Below the Root. Ich weiß nicht, ob dir das was
Das
sagt.
sagt mir tatsächlich gar nichts. Nee.
Das ist ein Spiel von Dale Disarune und gepublished von Windham Classics nach dem gleichnamigen ersten Roman der Green Sky Trilogie von Silver Keithley Snyder. Die Bücher sind Mitte, Ende der 70er erschienen. Und das ist, wenn man genauer will, ein Adventure, weil es gibt sogar tatsächlich, ich habe mir nochmal Gameplay dazu sogar jetzt angeguckt, es gibt sogar so Sachen wie man es aus Maniac Mansion und so weiter kennt, mit Use, Take und so weiter begriffen. Wie man es halt aus dem eigentlichen Adventure kennt. Es ist auch kein richtig, es ist auch nicht ein Action-Adventure, sondern wirklich ein Adventure eher. Aber aufgrund der Struktur des Spiels werden dem Spiel Metroidvania-Elemente zugerechnet und deswegen wird es teilweise als eines der frühen Exemplare des Metroidvania-Genres bezeichnet, nachträglich.
Finde ich dann immer interessant, dass man dann Spiele denn, also ne, ist ja immer so, dass man gerne immer Genres bei, also dass man im Videospielbereich immer gerne alles irgendwelchen Genres zuordnet und früher gab es die halt noch gar nicht. Und dann finde ich es interessant, dass man dann irgendwie dann rückwirkend dann aber trotzdem immer noch was findet, was dann irgendwie dann dazu passt. Irgendwie finde ich schon
Ja,
interessant.
das ist halt, man muss ja auch sagen, das Spiel ist 84 erschienen. Metroid ist 86 erschienen. Die Spiele sind sehr nah beieinander. Es ist halt, Nintendo wollte ja bei Metroidvania ein nicht lineares Abenteuerspiel erschaffen, das sich von anderen Spielen der Zeit absetzt, was sie auch geschafft haben mit den Power-Ups, die man sammelt und so weiter, haben wir erklärt, wie das Spielprinzip ist. Die endgültige Fassung davon wurde ja, der Vision wurde ja dann mit Super Metroid erreicht. Also die eigentliche Vision, die das NES noch nicht zugelassen hat.
Genau.
Aber man hat halt auch Spiele vorher gehabt. Wir wissen natürlich nicht, ob jetzt Nintendo wusste, was Below the Root ist, also das Team hinter Metroid das wusste und sich daran orientiert hat. Kann sein. Es gibt noch ein anderes Spiel, das wird sogar noch häufiger genannt, wenn man über frühe Metroidvanias spricht, beziehungsweise über das sogar teilweise das erste Metroidvania. Das ist 1985 im November erschienen und damit auch nur knapp vor Metroid. Also Metroid ist in Japan im August 86 erschienen, also kein Jahr vorher. Brainbreaker, sagt dir das was? Kennst du das?
Ja, ich habe schon mal von gehört und ich habe auch hier gerade, ich sehe gerade wieder Screenshots, also es ist ja schon, es sieht schon alt aus.
Ja, das Spiel ist auch, soweit ich weiß, gab es davon auch keine Neuveröffentlichungen später. Ich kann sein, dass ich das jetzt nicht, dass ich mich da täusche für. Es ist meines Wissens nach nur für den Sharp X1 erschienen, 1985.
Ja.
Von Hiroshi Ishikawa entwickelt und von Enix gepublished.
Mhm.
Und dieses Spiel ist halt ein Action-Adventure-Platforming-Game, womit wir schon bei den richtigen Genre-Erben sind. Und das hat halt dieses, auch Side-Scrolling und so weiter, das hat halt diese Elemente, die Metroid dann auch vor allem hat. Man findet während der Erkundung, man stürzt mit seinem Raumschiff Zeppelin irgendwie ab und muss halt versuchen, sich auf dem fremden Alien-Planeten zurechtzufinden und einen Weg zu finden, zu entkommen. Und auf dem Weg, während man halt diesen Planeten erkundet, findet man halt neue Fähigkeiten, beziehungsweise Gegenstände wie eine Laserpistole, einen Jetpack oder andere Fähigkeiten halt auch.
Das sind ja schon also definitiv Elemente, die man halt so kennt, ne? Dass man dann weitere Teile der Karte dann erreichen kann, die man vorher nicht erreichen konnte. Ne?
Ganz genau. Und deswegen wird dieses Spiel gerne als das erste oder zumindest ein sehr frühes Exemplar des Metroidvania-Genres bezeichnet. Da es nur ein paar Monate vor Metroid erschienen ist, ist halt die Frage, inwieweit dieses Spiel Metroid beeinflussen konnte, weil es ja auch nicht bei Nintendo erschienen ist und nicht mehr für Nintendo-Plattform. Aber damals war ja auch die Spielentwicklung nicht so lange. Es kann also gut sein, dass es im Nachhinein noch irgendwie Einfluss auf die laufende Entwicklung des ersten Metroid genommen hat.
Oder tatsächlich gar nicht. Es gibt ja auch tatsächlich manchmal solche Beispiele, wo sich ähnliche Ideen irgendwie entwickelt haben, ohne dass der eine von dem anderen wusste. So, ne? Das gibt es ja tatsächlich.
Ja, genau. Man muss ja auch sagen, dass dieses Prinzip nicht komplett neu war mit dem, wir kriegen neue Items und haben dadurch andere Fähigkeiten. Ich sage nur, Mario hatte das schon, also nur Mario Brothers hatte das, auch wenn wir da jetzt nicht das hatten, dass wir dadurch weitergekommen sind in den Bereichen oder sowas, also neue Bereiche betreten konnten oder sowas. Trotzdem, sowas ist ja nicht komplett neu gewesen. Auch Spiele wie Gauntlet hatten solche Elemente, ja, wenn man so will.
Auch, genau, richtig. Ja. Ganz genau.
Also das kann man jetzt alles, man muss hier wirklich sagen, dass diese Spiele, also jetzt vor allem Brainbreaker und auch Metroid, sind einfach Schöpfungen ihrer Zeit. Eigentlich eine logische Entwicklung daraus, dass man, dass damals die Entwickler, also die Köpfe hinter den Entwicklungen, das war ja bei Metroid müsste das, wenn ich mich nicht komplett getäusche, wer war das? Müsste Satoru Okada war, glaube ich, der Director vom Spiel. Und Gunpei Yokoi müsste für die Produktion zuständig gewesen sein. Ach, Masao Yamamoto war auch noch bei der als Director mit tätig, genau. Ganz genau. Mhm. Auf alle Fälle, man merkt hier halt schon natürlich, dass da sehr viele Gemeinsamkeiten in den Spielen stecken. Da Brainbreaker aber vor Metroid erschienen ist, ist es natürlich ein Spiel, das noch frühere Metroidvania ist. Mhm. Wenn nicht sogar das erste, dass man wirklich, wenn man komplett drauf schaut, als das früheste Metroidvania im klassischen Prinzip benennen könnte.
Praktisch dann so ein Proto-Metroidvania.
Ja, wobei es halt nicht ganz stimmt, weil Metroid ist parallel entstanden und nur ein paar Monate später erschienen. Mhm. Aber ja, es ist halt vorher erschienen. Und Below the Root hatte halt, wie gesagt, schon Elemente und es gibt auch andere Spiele, die früher erschienen sind, bei denen dann immer wieder diskutiert wird, ob die nicht auch zumindest in Teilen als ein Metroidvania bezeichnet werden könnten.
Mhm.
Aber gut,
interessant.
Ich glaube, Damit haben wir genug Metroidvania-Historie und Archäologie betrieben.
Das war jetzt wirklich Archäologie. Jetzt können wir unsere Indie-Hüte wieder ablegen und jetzt sind wir wieder ein bisschen später in der
Zeit. Genau, aber sowas gehört auch dazu.
Natürlich, wenn man so ein Genre auf jeden Fall. Ich finde das auch immer wahnsinnig interessant, wo dann die Ursprünge manchmal liegen. Die liegen ja wirklich teilweise noch früher, als man eigentlich denkt.
Ja? Genau, ja. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass es vielleicht sogar schon in 70ern Spiele gab, die diese Elemente hatten, über die man aber gar nicht so viel weiß, weil sie, was weiß ich, nur in Spielhallen erschienen sind, weil sie keine großen Erfolge waren und komplett in Vergessenheit geraten sind. Mhm. Es gibt ja auch Spiele, an die sich heute keiner mehr wirklich erinnert, weil sie schlichtweg nur in der Spielhalle standen und keiner wollte sie spielen. Und dann sind die einfach untergegangen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Klar kann man über die noch Infos finden, aber man muss sie halt erst auch mal finden. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter in unserem Thema. Und zwar wollen wir ja auch ein bisschen darüber sprechen, was denn die größten Einflüsse fürs Genre sind. Wir haben natürlich jetzt schon ein paar Beispiele genannt mit Super Metroid, Castlevania Symphony of the Night, auch natürlich Brain Breaker als eines der frühen Spiele. Allerdings auch gesamt diese beiden Reihen. Also gerade Metroid ist ja das Beispiel für eine Metroidvania-Reihe und Castlevania spätestens ab Symphony of the Night auch. War ja so gut wie jedes Castlevania-Spiel ein Metroidvania-Spiel.
Ja, weil dann der Koji Igarashi, ne, der hat das ja dann übernommen, die Reihe sozusagen, und hat er noch dieses Genre quasi immer weitergeführt, aber ich fand so, die Höhe von Symphony of the Night hat er nie mehr erreicht. Gut, lag natürlich auch daran, dass die natürlich alle auf Handheld-Systemen dann vielleicht auch waren.
Ja, gut, wir dürfen nicht vergessen, also er hat ja sich von den ganzen anderen, also zum Beispiel von den N64-Teilen hat er sich ja ferngehalten, da hat er nichts mit zu tun gehabt. Als Beispiel. Aber er hat dann die Handheld-Spiele gehabt. Und ich meine, er war auch an dem Wii-Spiel, an dem Beat'em Up, also Fighting-Game.
Und diese beiden für die PS2, diese beiden
Castlevania. Genau, da war er auch dran beteiligt.
Wobei die auch beide auch so Metroidvania-Elemente haben, dann in 3D, ne? Aber
ja, darauf gehen wir dann
später noch ein. Genau,
ja. Erstmal würde ich sagen, also wichtige Spiele, man muss hier immer sagen, es ist ein bisschen schwer, was waren denn die Spiele mit dem größten Einfluss? Und da haben wir hier bei dem Genre es sogar wesentlich einfacher als bei anderen Genres vielleicht, weil die Spiele mit dem größten Einfluss aufs gesamte Genre sind eben die wir schon genannt haben. Super Metroid, Castlevania Symphony of the Night. Andere Spiele mögen auch was geprägt haben, aber so einen starken Einfluss auf Metroidvanias wie diese beiden Spiele oder diese beiden Reihen, hatte sonst nichts mehr.
Das stimmt. Das waren so wirklich diese beiden Blaupausen für das Genre. Es gibt dann immer wieder herausragende Vertreter aus dem Genre, auf die wir ja dann auch noch kommen, wie Hollow Knight oder Blasphemous oder jetzt das neue Prince of Persia Lost Crown oder so. Aber wirklich jetzt neu erfinden das Genre, tun eigentlich die wenigsten. Die bedienen sich alle schon dieser Blaupause, ja. Ist ja nicht ganz schlimm, genau. Aber überhaupt nicht. Aber trotzdem hat das Genre ja tolle Spiele hervorgebracht.
Ne? Genau, und da muss man halt wirklich sagen, man merkt halt daran, dass es gibt Verbindungen mit anderen Genres. Es gibt dann Spiele, die sind eher Roguelikes, haben aber Metroidvania-Elemente. Da fällt mir zum Beispiel Rogue Legacy 2 ein, das so ein bisschen Metroidvania hat, aber eigentlich ein Roguelike ist in vielen, also fast allen Punkten. Deswegen würde ich es auch nicht zu Metroidvania zählen. Es gibt also Spiele wie Cave Story, das 2004 in der Ursprungsversion ja auch einen riesen Einfluss auf das Genre nochmal hatte und auf die Art, wie das Genre dann wahrgenommen wurde, beziehungsweise dass einfach das Genre abseits von Metroid und Castlevania überhaupt erstmal Fuß gefasst hat.
Und halt auch, weil es ein Indie-Spiel war, ne?
Genau, ganz genau, das kommt auch noch dazu. Aber muss ja wirklich sagen, das Cave Story war so eins dieser Spiele, die haben das Ganze mit etabliert, dass es Metroidvanias abseits von Metroid und Castlevania gibt. Gab ja dann später auch Cave Story Plus und Cave Story 3D, also Plus war ja dann eine erweiterte Version und 3D war dann das 3DS Remake. Aber das ursprüngliche Cave Story von Daisuke Amaya entwickelt, designed, das war Ja, man muss einfach so sagen, 2004 eigentlich das Spiel, das dafür gesorgt hat, dass Metroidvanias auch im Indie-Bereich, beziehungsweise abseits von Metroid und Castlevania wahrgenommen wurden. Was natürlich nicht heißt, dass das erste Metroidvania ist, das abseits von den beiden Reihen entwickelt wurde. Aber das, würde ich sagen, hat so den Grundstein dafür gelegt, dass Metroidvanias auch als Genre abseits dieser beiden Reihen überhaupt wahrgenommen wird.
Genau, als Genre und halt auch im wirklichen Indie-Bereich. Das war ja auch,
Ja.
war das, glaube ich, auch eines der ersten richtigen großen, also erfolgreichen Indie-Spiele, glaube ich, oder?
Ja, müsste es eigentlich eins gewesen sein.
Mhm.
Also es war definitiv eins der bedeutendsten Indie-Spiele, besonders eines der bedeutendsten Ein-Personen-Entwicklungsspiele und hat damit großen Einfluss auf die ganze ja, Videospielbranche einfach genommen, dieses Spiel. Ja. Ja. Genau. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also, was gibt's noch für Spiele? Es gibt natürlich, im Laufe der Jahre sind halt einige Spiele noch erschienen, die da halt noch mal ein bisschen was verändert haben, die einfach diese Bedeutung erreicht. Du hast schon Hollow Knight zum Beispiel genannt, das ist jetzt noch nicht so alt, in Anführungszeichen, ist auch schon wieder etliche Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wann Hollow Knight jetzt erschienen ist, gerade aus dem Kopf,
100 vor
aber
100 Jahren, nein, keine Ahnung, ich war, gefühlt,
das ist ja mittlerweile auch schon wieder
weil Silksong so
ewig
lange,
alt, 2017 war es.
genau, weil Silksong jetzt so extrem lange in der Entwicklung ist, denkt man, das wäre schon 80 Jahre her oder so.
Genau, ist es aber gar nicht.
Nee.
Und ja, dann natürlich gab es auch Spiele, das darf man auch nicht vergessen, 2009 Shadow Complex.
Richtig, für die Xbox 360, genau.
Ja, wird heute gerne vergessen, das ist also das Spiel, das vergessen wird von Shantae, hat auch ein Remaster später nochmal bekommen.
Genau, tatsächlich, ja.
Von Share Entertainment und Microsoft entwickelt, also von My Share entwickelt, von Microsoft gepublished damals, gehört mittlerweile zu Epic Games oder schon seit 2008 zu Epic Games, also bevor das Spiel erschienen ist. Das ist ein ganz klar von Metroid beeinflusstes Spiel und man muss auch sagen, vielleicht nicht zwingend das beste Metroidvania, wobei das schon sehr gut ist.
Es ist schon ein gutes Spiel. Es ist halt nur irgendwie
Ja.
so von der Story und von den Charakteren her halt nicht sonderlich einprägsam. Ich glaube, deshalb,
Genau.
ne, ich glaube, das war auch, das fiel da jetzt in dieser Xbox 360-Zeit wirklich in diese graubraune Militär-Shooter-Genre irgendwie da so mit rein. Auch der Protagonist sieht das aus wie ein bisschen so ein Nathan Drake-Verschnitt irgendwie so ein bisschen, wenn ich mich so richtig erinnere.
Ja, gut. Der Synchronsprecher ist Nolan
Das stimmt, ist
North.
auch Nolan North, genau, richtig. Okay.
Also.
Ja, okay. Ja, vielleicht auch deshalb, aber Nolan North war ja auch damals zu der Zeit irgendwie überall gefühlt. Ne?
Ja. Ja, es stimmt. Also man muss aber hier wirklich sagen, rein nach dem Ganzen war es schon ein sehr klassisches Spiel für die Zeit damals, was die Optik und die Story angeht. Es war dennoch vergleichsweise erfolgreich und hier ist auch noch die Bedeutung, es war ein reines Download-Spiel.
Genau, das war auch, glaube ich, so mit das erste Download-Spiel, was ich mir damals gekauft habe, weil ich dachte, oh, das ist so ein Metroid-Verschnitt. Das muss ich ja mal ausprobieren. Das sieht ja
Ganz
cool
genau, ging
aus.
mir nämlich ähnlich. Ja. Man muss hier sagen, es war natürlich das erste Download-Spiel und so weiter und so fort, aber trotzdem, ja.
Ja, für
Und
mich
das
das
Spiel ist mal,
erste. Für mich das erste
ja, für
Download-Spiel.
mich jetzt weiß ich, kann ich gar nicht sagen, aber es ist eines meiner frühen auf alle Fälle. Es wird als eins der erwähnens, also auch, ja, nicht unwichtigen Metroidvanias bezeichnet, aus der Ära damals halt einfach. Weil man muss ja auch sagen, dass das Genre eben auch in den 2000ern vor allem von Metroid und Castlevania dominiert wurde. Außer Cave Story gab es nicht viel. Und Shadow Complex war dann so eins dieser ersten, das es weiter genutzt hat, das
Richtig,
Genre.
genau. Und auch als dann Koji Igarashi, das war ja noch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo dann langsam das Genre auch, also diese Metroid-Castlevanias quasi nach seinem Stil so ein bisschen auch, muss man sagen, stagnierten so. Die waren ja schon recht ähnlich alle. Ich finde auch einige sehr gut, also auch gerade Order of Ecclesia oder das Aria of Sorrow, aber die waren ja schon relativ ähnlich alle, muss man ja schon sagen.
Ja, muss man sagen. Man muss sagen, er war bei den meisten noch Producer. Er war selten noch, also teilweise Szenario-Writer, klar. Aber vor allem war er Producer, also nicht mehr auch der, nicht mehr Director oder sowas oder Programmierer. Wobei er damit natürlich auch immer noch sehr großen Einfluss hat. Ihm wird ja auch zugeschrieben, dass er einige der zentralen Metroidvania-Features mit definiert hat, mit Symphony of the Night natürlich vor allem. Witzig bei ihm finde ich ja, dass er diesen Begriff Metroidvania eigentlich abgelehnt hat. Damals bei Symphony of the Night. Er hat gemeint, das Spiel sei wesentlich mehr von Zelda und weniger von Metroid inspiriert, deswegen fände er die Bezeichnung Zelda-vania viel passender.
Ja, gut, ich meine, interessant bei den Igarashi-Castlevania ist ja auch, dass die tatsächlich auch alle ein RPG-Level-System haben und so, ne? Also mein Erfahrungslevel
Stimmt.
wesentlich mehr noch als alle anderen aus dem Genre. Wirklich mit Erfahrungspunkten, Level und gerade Symphony of the Night hat so viel unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände und so und auch mit denen man auch experimentieren kann. Da findet man immer wieder bei jedem Durchspielen irgendwie noch, keine Ahnung, dass man sich dann in eine Rüstung verwandelt. Und keine Ahnung, was es da für witzige Sachen gibt. Ne? Also es hat ja
Genau.
unglaublich viel noch RPG-Elemente, dass die anderen Genrevertreter ja nicht unbedingt haben müssen. Shadow Complex
Ja,
hat es ja auch nicht. Ne?
da kommt es drauf an. Also das gibt ein paar Genre, die es nutzen, aber das ist eben der Unterschied. Und deswegen muss man hier wirklich auch von Metroidvania sprechen, weil eben die Verbindung aus Metroid und Symphony of the Night und dem, das war nun mal damals das Castlevania, das Prägende, die hat ja dieses Genre geprägt. Es ist zwar, man muss hier zwar wirklich sagen, dass die meistens Super Metroid als Blaupause gilt, aber halt nicht ausschließlich, weil viele Elemente, die Super Metroid gar nicht hat, hat Symphony of the Night ins Genre eingebracht.
Und ich muss sagen, sowohl Super Metroid als auch Symphony of the Night sind einfach zeitlose Spiele. So,
Ja.
ne, wirklich absolut von der Atmosphäre her, von allem drum und dran, drumherum, Musik und so weiter, sind das so prägende und zeitlose Spiele, die auch heute noch absolut in Ordnung gehen zu spielen. So, während, wie gesagt, in dem Genre halt nur diese Highlights, die ich da auch, so, von denen ich ja ein paar auch genannt habe, rausstechen, aber viele dann auch in Vergessenheit irgendwie geraten. Ne?
Ja, ganz genau. Man muss ja immer mal schauen, was gab es denn überhaupt so in den letzten Jahren, also also wirklich 2000er und dann 2010er für Metroidvanias. Wir haben ja schon gesagt, Cave Story, Shadow Complex, Guacamelee.
Richtig.
Beide Teile natürlich, aber vor allem der erste Teil hat ja natürlich dann Ori and the Blind Forest plus Nachfolger, aber Ori and the Blind Forest war halt schon damals, das ist halt ja so gut abgeschnitten, war ja so beliebt, dass es dieses Metroidvania-Genre mit sag mal, befördert hat, dass das so populär wurde. Ori hat da einen sehr großen Beitrag zu geleistet, genauso wie Hollow Knight.
Beide auch sicherlich durch die Grafik, durch den Grafikstil und die ganze Atmosphäre und so, ne? Die sind ja auch bei beiden, sowohl bei Ori als auch bei Hollow Knight, einzigartig, ne? Auch,
Dasselbe
ne?
gilt auch bei Guacamelee, das ja auch
Richtig.
sehr viel dazu beigetragen hat und auch diesen einzigartigen Grafikstil hat.
Genau, also das kann man.
Und auch storymäßig muss man sagen, sind sie alle drei sehr eigen.
Genau, ganz genau.
Also das Story, Setting und alles. Deswegen, die haben so auch mit befördert, dass das Metroidvania-Genre sich einfach in der Hinsicht weiterentwickelt hat, ohne dass es jetzt klassisch ja sich im Gameplay, sagen wir, verändert hat. Wobei auch da gab es natürlich dann diese leichten Veränderungen immer. Darf man ja nicht vergessen.
Klar. Ich meine,
Die gab es immer.
klar, auch Hollow Knight hat ja dann noch so ein bisschen Souls-like-Elemente dann eingeführt. Ne? Darf man ja
Genau.
auch nicht vergessen, was dann ja auch Blasphemous 1 und 2 ja auch gemacht haben. Also das sind immer so ein bisschen ja, noch Genre-Anleihen, jetzt gerade aus dem Souls-like-Genre, was ja auch dann populär geworden ist, was ja auch, ne, irgendwie auch ein bisschen Metroidvania-Anleihen wiederum hat. Ne?
Ganz genau, das ist auch noch so ein Punkt. Aber man merkt halt schon, das Genre hat sich entwickelt. Die Shantae-Reihe darf man ja auch nicht vergessen. Die hat ja auch
Ja.
immer wieder mal Teile gehabt, die Metroidvania-artiger waren. Und dann gab es doch diese besonderen Spiele, die nochmal ein bisschen eigener waren, wie zum Beispiel Carrion, wenn dir das was sagt.
Ja, wo man das Monster spielt, ne? Das
Genau.
aus diesem Laborkomplex entkommen muss.
Ja. Schon die
Ne?
Bewegungsart, wie man sich da bewegt in dem Spiel, ist ja was ganz anderes als in den
Genau.
meisten anderen Spielen.
Man spielt eigentlich The Thing aus der Sicht von dem Thing sozusagen irgendwie.
Ja.
So ein bisschen.
Und das ist halt schon sehr, sehr eigenes. Es ist nicht sonderlich lang, muss man sagen, das Spiel. Wobei es haben ja einige Metroidvanias auch an sich, einige von den kleineren, dass die jetzt nicht die längsten sind. Aber das ist ja auch nicht schlimm.
Nö.
Dafür funktioniert es genau über die Spielzeit sehr gut. Ich glaube, länger würde Carrion gar nicht gut tun, wenn es länger ginge als
Nee,
diese
ich
5,
finde auch,
6 Stunden.
genau, ich finde auch manche Spiele, die sollte man auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Also das
Genau.
tut vielen Spielern auch nicht gut. Und gerade bei so Metroidvanias, da ist dann so, würde ich sagen, bei manche sind ja länger, manche kürzer, aber das ist dann so, würde ich sagen, 20 Stunden, so die Obergrenze, wenn man will ja auch dann das nochmal spielen.
Ja.
Die sollen ja auch
Wobei,
zum Neuspielen einladen, ne?
genau, es gibt aber auch Ausnahmen, in denen natürlich auch mal eine längere Spielzeit als 20 Stunden vollkommen in Ordnung ist, wenn das Spiel das einfach gut umsetzt. Das muss
Genau,
man hier halt immer sagen.
genau.
Es hängt vom eigenen Spiel ab. Ein Spiel, das ich auch noch erwähnen wollte, das ist deshalb einfach, weil es auch von Koji Igarashi ist, und zwar Bloodstained: Ritual of the Night.
Genau, das ist durch einen Kickstarter
Genau.
ins Leben gerufen
Das
worden, genau.
ja unglaublichen Hype ausgelöst hatte zeitweise, weil es von Igarashi ist, weil er zum Castlevania-artigen Spiel zurückkehrt.
Genau.
Ich habe das Gefühl, obwohl es sogar zwei Retro, also 8-Bit-Retro-Teile davon gab, mit Curse of the Moon und Curse of the Moon 2, dass das Genre, obwohl auch ein Nachfolger für Riddle of the Night angekündigt wurde 2021, dass das Spiel mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit
Ist
geraten
es
ist.
tatsächlich? Habe ich mich jetzt auch tatsächlich jetzt so im Vorfeld von dem Podcast habe ich mich tatsächlich auch noch mal so ein bisschen damit beschäftigt. Ist mir auch aufgefallen, wahrscheinlich, weil es dann tatsächlich trotz dem Hype, den es generiert hat und so. Es war ein gutes Spiel, aber jetzt auch nichts Herausragendes, fand ich. So irgendwie.
Ja.
Auch im Genre. So ich fand, der Grafikstil hat mir nie gefallen bei Bloodstained, weil der zu mischmaschmäßig war teilweise so. Das war so ein bisschen, ich weiß es nicht, dieser 2,5D, das war immer so ein bisschen so halb gut irgendwie,
Ja, ich
fand
finde, die
ich.
Figuren und die Hintergründe passen bei dem Spiel auch nicht so gut
Richtig,
zusammen.
ganz genau so.
Ja,
Da gibt's
ich
so,
mag das Spiel an sich,
ja,
aber.
oder du hast zum Beispiel dann diese Monster, die irgendwie von Bäckern inspiriert sind, hast dann irgendwelche Bilder, die dich angreifen, das sind dann die nachgezeichneten Fotos von irgendwelchen Leuten, die dem Spiel Geld gegeben haben, ist dann auch dabei, ne?
Ja.
So, es ist ein bisschen, ja,
Wobei man muss halt hier wirklich sagen, wenn man vergleicht mit dem ursprünglichen Konzept und dem, was später rauskam, sieht es dann wiederum gut aus. Weil wenn man mal vergleicht, wie sich das Spiel in der Entwicklung entwickelt hat, halt auch, ist die Optik besser, als sie ursprünglich mal war.
Das stimmt. Allerdings finde ich von Bloodstained tatsächlich diese beiden 8-Bit-Ableger besser, die beiden Curse of the Moon
Okay.
Teile.
Ja,
Meiner
die habe ich nicht
Meinung nach.
gespielt.
Meiner Meinung nach. Also finde ich super. Weil das sind da
Ja.
so klassische 2D 8-Bit-Castlevanias so. Das haben die irgendwie super hingekriegt da. Ne? Aber
Ja.
ja, es ist tatsächlich in Vergessenheit geraten. Aber ich glaube trotzdem, dass es dem Genre nochmal einen Schub gegeben hat. Gerade weil das das war ja auch ein sehr erfolgreicher Kickstarter. Ich habe ja auch mitgemacht tatsächlich. Ich habe da ja auch Geld hingegeben. Und ich glaube auch deswegen, weil das so ein erfolgreicher Kickstarter war und weil das so viel Hype generiert hat. Oh, Igarashi macht ein neues Metroidvania und das wird das Beste überhaupt. Und war es dann letztendlich nicht. Aber gut, trotzdem, es hat dem Genre, glaube ich, einen Schub gegeben.
Ja, ich denke auch. Was man auch nicht vergessen darf, es gab natürlich auch ein paar Spiele, die Metroidvanias sind, die aber aus großen Marken sind. Wir haben schon Prince of Persia The Lost Crown erwähnt, ganz aktuelles Beispiel, das Anfang des Jahres im Januar erschienen ist. Eigentlich kein Metroidvania im Ursprung, die Reihe. War
Nee.
ja wirklich, ja, wie bezeichnet man das allererste
Plattformer.
Prince of Persia?
Jump'n'Run Plattformer,
Ja.
ne?
Aber halt Hardcore in vielen
Schon
Punkten.
definitiv.
Ja. Und später wurden es ja klassische Action-Adventure, dann besonders die 3D-Teile.
Genau, also obwohl ja gerade das Sands of Time, finde ich, ist da sehr noch an den alten orientiert, so von dem
Ja, das stimmt,
Spirit
das
her,
stimmt,
so
ja.
ein bisschen so.
Ich meinte auch eher danach dann. Aber Lost Crown haben sie, und das hat mich echt sehr überrascht, warum es nicht früher diese Idee
Ja,
gab, Prince of Persia zu Metroidvania zu machen,
ja.
weil das so gut gepasst
Das
hat.
passt
Das hätte
so
schon viel früher
unglaublich.
passieren können.
Ja,
Ja,
wirklich. Warum hat man das?
das
Das
ist.
habe ich mich echt gefragt, als ich das auch jetzt gespielt habe. Warum hat man das nicht früher schon gemacht? Weil es so gut passt. Es
Ja.
passt so. Und es ist, und ich finde, also ich finde, das Lost Crown, das ist so ein gutes Spiel, wirklich. Auch jetzt unfassbar cooles Spiel. Also hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist ein absolut herausragendes Spiel dieses Jahr.
Kann ich auch nur zustimmen. Ist natürlich die einzige Marke, die so ein Spiel bekommen hat. Auch wenn nicht immer zwingend Spielereien dahinter stehen, man nehme nur als Beispiel Record of Lodoss War, Deedled in Wonder Labyrinth. Ist ja eine Manga-Anime-Reihe,
Wundert,
Serie.
hat mich da auch gewundert, dass das, weil Record of Lodoss war ja schon eine Weile nicht mehr so populär war, als das rauskam. Fand ich irgendwie sehr interessant,
Ich
dass das.
glaube, das liegt eher an uns, an Europa, nicht Japan, sage ich mal,
Das kann sein.
dass Lodoss nicht mehr so präsent. Ich weiß nicht, wie präsent es in Japan ist. Allerdings, das Spiel ist erschienen, also Deed in Wonderland ist erschienen 2021 erstmals. Und das ist sehr, sehr spät, wenn man mal guckt, wann die letzten, ich glaube, die letzten Lodoss-Sachen sind 2006 müssten die erschienen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Diese, genau, das der mit ja, die Nachfolgeserie, ne, war das dann, glaube ich, ne?
Ja, das. Nee, ich meine jetzt eigentlich, welche. Das war ein Novel, glaube ich, das
Ach
letzte, was ich jetzt im
so,
Kopf hatte.
okay, ah ja, okay,
Die ist
alles
auch
klar.
nur in Japan erschienen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da. Also anime-mäßig dürfte es
Früher war es früher wahrscheinlich, ne?
noch früher gewesen sein, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Man muss ja sagen, dass Lodoss in Japan wesentlich größer ist als bei uns.
Ja, weil das die Fantasy-Serie auch war, ne? Das war so
Ganz genau. Es
die
gab.
japanische Fantasy-Serie war das.
Wenn man von Videospielen ausgeht, gab es das letzte Spiel vor Deedle 2016.
Okay, also es gab aber noch das Dreamcast-Spiel, das ist ja schon ewig her. Das
Ja,
ist ja
ist
das
auch
war.
schon eine Weile her.
Ja.
Muss ehrlich sagen, wenn man versucht, sich über Lodoss zu informieren, also über den ganzen Ablauf und so weiter, dann muss man ewig lange Listen wälzen, weil es gibt ja auch diese Pen-and-Paper-Rollenspiele dazu und so weiter und so fort. Dann sind die Videospiele verschieden eingeteilt. Das letzte Rollenspiel zu, also für ein Videospiel-Rollenspiel, war ja damals wirklich das von Dreamcast 2000, was du meinst.
Genau.
Dann kam Deedle in Wonderland, was ja ein Metroidvania ist. Das gab 2019 gab es in Japan dieses MMORPG, das also auch mit englischen Texten erschienen ist.
Ah,
Nee, ich glaube,
okay.
2017 ist das erschienen, 2019 wurde es abgeschaltet. So
Ah,
war
ja,
das bei denen.
okay.
Aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, was das letzte ist. Es könnte sogar das gewesen sein, das letzte Spiel vor Deedle dann. Warum Deedle gemacht wurde, kann man vielleicht daran mal, wenn man einen Blick drauf wirft, wer es entwickelt hat. Weil hinter dem Spiel stehen Team Ladybug, das Entwicklerstudio, und Playism. Die haben 2019, beziehungsweise später dann auch 2020, 2024 weitere Konsolen veröffentlicht, das Spiel Toho Luna Nights veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob dir die Marke was
Toho
sagt,
kenne
von
ich ja,
Toho.
genau, so ein bisschen, so am Rande kenne
Ja.
ich die.
Ist ja eigentlich ich glaube, die ist aus einem Doujinshi-Verfolgung, die Reihe.
Sehr
Die ja
viele
vor allem.
Shoot'em-ups gibt es davon, ne?
Genau, ganz genau. Das ist vor allem das Shoot'em-Ups eigentlich bekannt. Bullet Hell vor allem.
Genau.
Also die deren Marco-Bullet-Hell-Dinger da. Es gibt Fighting-Spiele aber auch. Es gibt natürlich auch Manga und so weiter. Es gibt Musikalben und so weiter und so fort. Und es gibt Toho Luna Knights, das Team Ladybug 2019 für den PC veröffentlicht hat, später dann auch noch für Konsolen. Und das ist auch ein Metroidvania.
Ah ja, okay.
Und die müssen auf derselben Engine basieren. Und ich könnte mir vorstellen, weil das recht erfolgreich war, ich glaube, es müssten der Vermiet so 31 von 40 Punkten bekommen haben.
Das ist gut.
Da haben sie sich dann nämlich danach, meine ich, an das Lodoss-Spiel gesetzt. Das ja auch wertungsmäßig relativ gut abge. Also nicht relativ gut, das ist ein 80er-Spiel. Also 80 plus meine ich damit jetzt. Famitsu, glaube ich, sogar nochmal besser. Müsste irgendwas 33, 34 gewesen sein, meine ich. Ich habe es auch gespielt, das Record of Lodoss War. Ist ein richtig gutes Spiel, auch wenn man hier ganz klar sagen kann, die haben sich sowas von Symphony of the Night als Vorlage genommen. Also in so vielen Bereichen ist das
Okay.
Symphony of the Night. Auch was die Bosse, Mini-Bosse angeht. Aber es ist ein wirklich schönes Spiel, das auch eine tolle Story erzählt, gerade für Fans der Marke auch sehr geeignet, weil es auch zwischen zwei Lodoss-Geschichten spielt. spielt. Also zwischen den Ereignissen, ich glaube von, ach, ich krieg's eh nicht mehr zusammen. Es ist ja eh nicht alles bei uns auf Deutsch
Ja,
erschienen.
genau. Aber Diedlit, die Elf, spielt auf jeden Fall die Hauptrolle.
Die spielen wir. Genau. Natürlich tauchen auch andere auf, wie Pirotes und Pan.
Ah, okay, die sind auch dabei. Okay.
Ja, in gewisser Weise, sagen wir mal so.
Okay, nee, ich
Ich
glaube,
will natürlich nichts.
ich muss das auch mal spielen. Ich habe das auch, das ist auch so eins, das so auf meiner Liste ist, aber ich habe es noch nicht gespielt. Obwohl ich damals Lodoss war richtig gut fand damals, also die Anime-Serie und so. Also es war so damals eine meiner
Aber gut, wir wollen uns nicht zu
Lieblingsanime.
lange nur an einem Spiel aufhängen. Es sollte ja auch nur ein Beispiel für diese Marken sein. Ein Spiel, das ich auch noch erwähnen möchte, ist Tales of Canzerra Zau. Das ist jetzt in. Ist es im
Ja.
März oder April? Im April ist es erschienen.
Recht neu, ne? Das war das mit der
Ja.
so afrikanische Mythologie,
Ganz
glaube ich,
genau,
ne?
dass das EA da gepublished hat. Es hat ja auch sehr gute Wertungen. Also, ja, man muss immer, was ist eine sehr gute Wertung, was ist eine gute Wertung, ist dann immer die Frage.
Ja.
Ich glaube, es ist knapp unter 80 im Metacritic-Wert
Ja, das
gewesen.
Problem ist so bei diesen neuen, bei diesen in der heutigen Zeit sind so Spiele, die unter 80% sind automatisch Durchschnitt oder schlecht, was ja nicht
Ja,
stimmt.
was.
Dass es völliger
Nee.
Quatsch ist.
Genau, es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Ich finde es auch wirklich gut, auch von der Story und so, verarbeitet halt den Verlust von Familienangehörigen und so. Lohnt sich auch einen Blick drauf zu werfen. Ich habe es noch nicht so weit gespielt, deswegen, also noch nicht durch, deswegen will ich kein endgültiges Urteil fällen. Und erwähnt werden sollte hier auch, weil ich weiß, dass Emil dieses Spiel sehr schätzt und sehr mag, Animal Well.
Genau, das
Das ja
ist auch recht
jetzt.
neu, ne?
Genau, das ist ganz neu, sogar. Das hat ja Riesenwellen geschlagen. Ist im Mai erschienen. Und es ist ja auch so ein absolutes Indie-Ding mit einem sehr, sehr eigenen Stil und einer starken Puzzle-Komponente. Weit weniger, also Kampf hast du da kaum. Du hast eher eine Puzzle-Komponente. Und ein bisschen Horror, würde ich sagen, ist auch durch das ganze Setting und so drin. Das hat schon eher so Wertungen, hohe 80er bis in die 90er reingehend.
Habe ich aber auch noch
Also
nicht
teilweise
gespielt,
auch,
tatsächlich.
auch teilweise so 10 von 10, 5 von 5er Wertungen und sowas.
Das hört sich gut an.
Muss ich sagen, von dem, was ich bisher gespielt habe, kann ich es nicht 100% nachvollziehen. Ich finde es gut. Für mich ist es definitiv eine 7 oder 8 von 10. Keine Frage. Eher eine 8. Aber 100% warm geworden bin ich noch nicht mit allem in Elementen des Spiels. Deswegen mal abwarten. Ich muss mal schauen, dass ich mich da ein bisschen mehr drauf einlasse, vielleicht. Aber ich bin noch nicht so begeistert. Vielleicht, weil auch meine Erwartung aufgrund der hohen Meinung, die ich da von dem Spiel bisher gehört habe, halt entsprechend war, bin ich vielleicht deswegen jetzt ein bisschen ernüchtert, weil es eben nicht ganz diese Erwartung
Ja,
erfüllt
das
hat.
ist da sind dann manchmal die Erwartungen zu hoch vielleicht oder anders als es
Ja.
eigentlich ist. Am besten liest man möglichst wenig drüber und stürzt sich einfach rein. Irgendwie habe ich so den
Ja,
Eindruck, ne?
das ist immer das Beste bei solchen Spielen. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen genug über diese Metroidvania geredet. Ich möchte gerne noch einen Aspekt aufgreifen. Und zwar hatten wir es schon mehrmals angerissen, die 3D-Metroidvanias.
Ja, definitiv.
Weil, du hast es am Anfang schon gesagt, wenn man von Metroidvania spricht, denkt man meistens an ein 2,5D Side-Scrolling-Spiel. Es gibt aber auch andere Spiele. Man muss hier sagen, es gibt auch Top-Down Metroidvanias. Das Interessante dabei ist, sobald ein Spiel, das Metroidvania-artig ist, top-down wird, wird meistens von einem Zelda-like gesprochen automatisch.
Ja.
Und dadurch merkt man, wie eng eigentlich Zelda auch mit Metroidvanias verbunden ist, bis Zelda-likes mit Metroidvanias. Es gibt Unterschiede, keine Frage. Ich
Oder
will jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Zelda gleich Metroid-Spiel ist, aber sie sind schon so sehr nah sich, die beiden Genres.
Auch wie eng gesteckt dann doch irgendwie gewisse Genrebezeichnungen bei Videospielen sind, ne?
Ja, ganz genau. Oder wie fließend sie halt auch ineinander
Und wie
übergehen.
fließend sie ineinander übergehen, ja. Ich meine,
Ja.
das ist ja bei, keine Ahnung, bei Musik und Filmen ist es ja ganz genauso. Ich meine, gerade wenn man so an Metal denkt, an Musik, bei Musik im Genre, der Musik-Metal-Genre, da gibt es auch fließende Übergänge und keine Ahnung was. Und
Ja.
jeden Tag ein neues Genre sozusagen. Das ist bei Spielen letztendlich auch so.
Ja, ist wirklich so, weil wenn man mal überlegt, Top-Down Metroidvanias, zum Beispiel Death Door, ist ja auch so ein Spiel. Das ist eigentlich, ist es ein Zelda-like. Aber es ist auch so sehr ein Metroidvania. Und wenn man mal genauer hinschaut, sich ein Zelda anschaut, diese klassischen Zelda, ich rede jetzt nicht von Breath of the Wild oder sowas, oder einem 3D-Zelda, sondern wirklich ist eher mal einem Link to the Past oder so. Es hat schon aus seine Metroidvania-Anleihen, sage ich mal. Mit dem, dass wir halt erst bestimmte Items brauchen, um dann dort und dort weiterzukommen und so weiter. Es ist halt wesentlich linearer, wenn man es mal vergleicht. Aber das wollte ich nur mal erwähnen. Also es gibt Metroidvanias, die sind top-down, sie sind eher selten und dann wird auch im Normalfall eher von einem
Zelda-like.
Zelda-like gesprochen. Es gibt auch die sogenannten Castleroid-Spiele. Der Begriff finde ich jetzt etwas, der geht ein bisschen schwer über die Zunge.
Castleroid,
das sind, das ist Spiele, die eher an die klassischen Castlevanias erinnern, aber trotzdem Metroidvania-Elemente.
Also quasi wie Castlevania 2.
Zum Beispiel. Das ist da so eines der besten Beispiele für. Ist ein Begriff, der nicht so verbreitet ist, der allerdings halt auch manchmal verwendet wird und auch wieder aus Videospieljournalismus natürlich kommt. Ich glaube auch, dass da wieder One-Up mit eine Rolle gespielt
kann hat. Kann gut sein, mit Sicherheit.
Es gibt auch ein paar Castlevania-Spiele, bei denen es immer wieder drüber diskutiert wird, ist es jetzt ein Castleroid, ist es ein Metroidvania? Order of Ecclesia ist zum Beispiel eins von diesen Spielen, bei denen dann einige gerne mal drüber diskutieren, ob man es nicht als Castleroid eher bezeichnen soll, also als Metroidvania. Wie gesagt, das ist halt, da ist wirklich, muss man wirklich ins sehr Kleinteilige gehen, um sich da, ich glaube, manchmal ist es auch wirklich nur so, was bevorzugt man.
Ja, genau.
Und ich wollte es nur erwähnt haben, bevor wir jetzt dann übergehen zu den 3D-Metroidvanias, dass das halt alles auch gibt. 3D-Metroidvanias, da kommen wir jetzt hin.
Ja.
Und da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil ab wann ist ein 3D-Spiel ein Metroidvania? Weil wir hier halt auch diese ganzen 3D hat ja die Genres nochmal verändert. 3D-Jump'n'Runs sind ziemlich klar gesteckt, dank Mario 64. Ego-Shooter, also First-Person-Shooter, ist ziemlich klar gesteckt. Es gibt aber auch hier Abweichungen, die jetzt dann, bei denen man dann merkt, ups, nicht jedes Spiel aus der First-Person-Ansicht, in dem man schießt, ist automatisch ein First-Person-Shooter.
Das war ja.
Man denke nur. Ja?
Nee, was
man denke nur an Deus Ex und Fallout.
Genau, ich wäre jetzt tatsächlich noch früher, ich hätte es Thief gesagt, also Dark Project.
Ja. Sehr gutes Beispiel, genau, auch. Ja, genau. Deswegen, also da merkt man halt dran, dass das ein bisschen schwieriger zum Teil auch wird, weil die veränderte Perspektive hier halt auch ein bisschen was bringt. Deswegen, wann ist ein 3D-Spiel, also das eigentlich zum Beispiel ein Action-Adventure wäre, auch ein Metroidvania oder halt ein Metroidvania? Und da kann man natürlich diskutieren. Bei welchen Spielen es etwas klarer ist, sind meistens die Castlevania-Spiele gewesen, die
richtig, also ich würde
3D.
Genau, also ich würde sagen, dass die zwei für die PS2, die sind ja auch von Igarashi mitentwickelt worden, die haben auf jeden Fall diese Elemente. Also sie sind ja jetzt, die gelten ja jetzt auch nicht so als die besten, obwohl ich sagen muss, dass ich mit dem zweiten, das war Legacy of Darkness, glaube ich, war das, ne? Legacy of Darkness.
Müsste.
Ja, genau. Oder Curse of Darkness?
Ich glaube, Legacy of Darkness war das erste und dann kam Curse of Darkness deutlich später nochmal.
Ah, okay. Weil ich dachte, das Moment, warte mal gerade.
Curse of Darkness kam nach Legacy of Darkness. Und dazwischen kam noch Lament of Innocence.
Genau. Lament of Innocence, das war das erste.
Für die PS2.
Für die PS2, das andere, das war das Curse of Darkness, das war das zweite für die PS2, genau.
Ganz genau. Genau,
und das mit dem Curse of Darkness hatte ich tatsächlich, obwohl es jetzt objektiv betrachtet wahrscheinlich eher kein so riesentolles Spiel, das hatte ich mit dem irgendwie aufgrund des Waffenbastel- und Level-Up-Systems irgendwie sehr viel Spaß dann doch, obwohl die von der Grafik her eher eintönig war und so. Ne?
Ja, das hatten die frühen Castlevania 3D-Spiele ja alle das Problem.
Richtig. Und ich meine gerade, das Lament of Innocence, das hatte dann weniger RPG-Elemente tatsächlich. Das fand ich auch nicht so doll. Also das fand ich okay. Ich habe es auch durchgespielt, weil es Castlevania ist, aber dann auch irgendwie war dann okay. So, das, da fand ich dann das Curse of Darkness, weil es da wieder mehr RPG-Elemente hat, fand ich dann irgendwie ein bisschen spaßiger irgendwie. Obwohl es auch jetzt nicht so der Riesenbrüller war. Also auch die, auch Castlevania 64 und Legacy of Darkness war dann der Nachfolger. Ja. Die haben ja keinen so guten Ruf, aber ich fand die doch gerade in einigen Stages, diese viele, einige von diesen offenen Stages, wie zum Beispiel dieses, dieses Herrenhaus und so, fand ich sehr atmosphärisch und eigentlich sehr gut gelungen. Also ich finde, das ein bisschen ist die, hat das so ein bisschen etwas den schlechten Ruf zu Unrecht. So. Ne?
Ja. Also man muss hier sagen, ja, bei Castlevania 64, das hieß ja nur Castlevania, Castlevania 64 für uns der Name, weil
auf man 64, muss es zuordnen. Genau, und alles genau. Was auf dem N64 rauskam, hatte dann den Angriff auf 64, keine Ahnung.
Ja, auf der Packung steht es gar nicht drauf, das 64. Mhm. Das heißt, es wird wirklich hauptsächlich so genannt.
Genau.
Damit man zwei, ich glaube, in Europa könnte es drauf gestanden haben, in Amerika definitiv nicht.
Nee, ich glaube, in Europa auch nicht.
Das kam erstmals 99 natürlich im Januar raus in Amerika und dann im März in Japan und im Mai in Europa. Das ist wichtig, diese Daten. Mhm. Weil der Nachfolger Legacy of Darkness kam bereits im Dezember 99, also nicht mehr ein Jahr später in Amerika raus.
Mhm. Ja, da, das ist auch eigentlich dann die bessere Version, weil das, ne, weil ein kein neuer Charakter dazukommt und auch irgendwie mehr Level und ja, es ist
genau, ne? Das ist nämlich der Punkt, weil Legacy of Darkness ist im Endeffekt nur ein Prequel, aber gleich auch eine erweiterte Version von Castlevania 64.
Genau, ganz genau.
Ja. Das heißt, sie haben im Endeffekt dieses Spiel veröffentlicht, die Kritiken genommen und dann innerhalb von ein paar Monaten einfach eine bessere Version davon programmiert und das als eigenes neues Spiel verkauft.
Und, da, und es hat auch den, das, diesen, dieses Grafik-Up, wie heißt das nochmal für ja. N64? Das
Expansion.
Genau, Pack. Genau, ja.
Ja. Muss man halt schon sagen, ist ein bisschen frech.
Das ja,
ist schon ein bisschen frech, dass sie innerhalb von einem Jahr die beiden Spiele veröffentlicht haben. Aber gut, da, darum soll es gar nicht gehen, das ist eine Castlevania-artige, Castlevania-Sache.
Genau.
Das sind nur gute Beispiele für typische 3D-Metroidvanias. Was sagst du zu den beiden Lords of Shadow-Spielen?
Ja, nicht mein Ding.
Nein, nein, das meine ich nicht.
Ach so.
Ich meine nicht, ob du so magst oder nicht,
ach so.
Magst, sondern hinsichtlich Metroidvania-Genre.
Der erste ist eher so ein God of War-like, ne? Der zweite dann eher schon, hat schon ein paar Elemente. So. Bei dem, da gab es ja noch diesen einen für den 3DS und Mirror, nee, wie heißt der?
Mirror of Fate.
Mirror of Fate, genau. Da haben sie. Ja, da ist schon ein bisschen.
Den habe ich ausgeklammert, weil er keine. Direkt das 3D-Spiel ist.
Ah, okay. Ach so, ja klar.
Natürlich. Das ist eher ein klassisches Metroidvania. Mhm. Aber es stimmt nämlich, genau das ist nämlich der Punkt. Lords of Shadow 1 hat zwar seine Metroidvania-Elemente, ist aber ganz klar die Absicht dahinter gewesen, wir wollen ein bisschen versuchen, mit 3D endlich mal erfolgreich zu sein und gehen hin und das Spiel wird eher ein God of War-artiges Spiel. Mhm. Man muss hier auch sagen, es sind diese Spiele werden nicht zur Hauptreihe dazu gezählt. Was die meisten anderen Spiele ja werden. Nicht alle, aber die meisten werden ja irgendwie zur Hauptreihe gezählt. Das hier war damals ein Reboot-Versuch und ist bis heute nicht irgendwie offiziell in diese Reihe integriert worden. Mhm. Aber es stimmt, das erste Lords of Shadow ist halt eher eine Art God of War-klonartiges Spiel, wobei der Klon falsch ist. Das allerdings parallel
ja, es hat ein bisschen.
Diese Elemente halt nutzt.
Ein bisschen.
Metroidvania-Elemente zum Teil.
Ein paar, dass man ein bisschen was erforschen muss, mal zwischendurch in den Leveln und
man
so.
Muss,
aber insgesamt.
Man muss auch in vorherige Gebiete zurückgehen und so weiter. Es war an sich kein schlechtes Spiel. Man durfte nur kein klassisches Castlevania erwarten. Mhm. Ist man da wirklich mit dem Gedanken an ein God of War oder an ein klassisches 3D-Action-Adventure rangegangen, hat man, glaube ich, mehr mit Spaß mit dem Spiel, wenn man das Castlevania außen vor lässt.
Ja, ich war da, glaube ich, auch mehr enttäuscht, dass das dann das sein sollte, was die Serie ja dann irgendwie sein sollte, weil Igarashi war nicht mehr da und irgendwie kein Castlevania mehr aus Japan und irgendwie, keine Ahnung.
Und der zweite Teil, muss man ja sagen, der ist ja absolut gefloppt. Also der ist ja zerrissen worden in Kritiken.
Genau.
Der ist aber wieder mehr Metroidvania als der erste Teil.
Mhm.
Ja. Die Besonderheit sollte man vielleicht erwähnen, die wurden beide von Mercury Steam in Spanien entwickelt. Das sind ja die, die später das Remake von Metroid 2 entwickelt haben, beziehungsweise die Metroid Dread verantwortet haben auch.
Ja, also ich meine, tolle Spiele beide. Man kann, das waren halt die Anfänge von denen auch so ein bisschen, ne? Die Lord of Fair Shadow Spiele.
Ja, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das war sogar eher, es müsste das vierte Spiel gewesen
sein, Lord of Shadow. Ja, die haben vorher auch noch was gemacht, ja.
Ja, sie hatten, glaube ich, an einem American MacG Spiel mitgearbeitet.
Ah ja, das kann
sie müssten, sein. Glaube ich, mit an diesem ein Cliff Barker-Spiel gearbeitet haben.
Richtig.
Müsste das ein Ego-Shooter gewesen sein.
Das, genau.
Mobile-Ding
hatten das, das war das hier, das Jericho war das, ne?
Genau, ganz genau, ja. Jericho war das.
Ja.
Ja, ganz genau. Und dann haben sie halt diese Castlevania entwickelt und danach kam ja dann schon Metroid Samus Returns 2. Nach dem zweiten Lords of Shadow sind sie ja direkt dazu übergegangen.
Mhm.
Dann haben sie noch irgendein eigenes Ding nebenbei entwickelt, so Free-to-Play-Ding, und haben parallel schon an Metroid Dread gearbeitet.
Mhm.
Und seitdem, ich glaube, sie haben nochmal dieses American MacG-Spiel, das sie hatten, als Remaster veröffentlicht, im selben Jahr wie Metroid Dread, und das war es, glaube ich, bisher.
Okay.
Seitdem hast du nichts mehr von denen gehört.
Mhm.
Sie arbeiten an einem Projekt, aber da ist noch nicht bekannt, was es wird und wann das erscheint.
Mhm.
Ja. Interessant beim ersten Lords of Shadow ist halt, dass Hideo Kojima einer der Producer ist.
Genau, das war so, ja, oh, nee, da ist ja doch noch jemand dabei von Konami, nach dem Motto, glaube ich.
Also, ja, er war als Unterstützer, er war Aushilfe für das Ganze.
Ja, Projekt, ja, genau, sagen. Genau.
Ja, um jemanden von Konami, der namhaft ist, dabei zu haben. Aber, und hier muss man leider sagen, dass Lords of Shadow 2 nach aktuellem Stand das letzte Castlevania war.
Das ist korrekt, ja.
Ja.
Aber das war dann noch, war dann noch so eine Konami-Sache. Darf man nicht.
Ja. Wir wollen hier auch nicht uns dran an. Also, natürlich kamen die Collections danach dann noch. Die darf man nicht vergessen, die das Ganze wiederbelebt haben. Wir wollen uns aber nicht an Castlevania aufhängen. Wir haben es nur jetzt als Beispiel genannt für Metroidvania im 3D. Es gibt noch eine andere Reihe, und zwar Metroid Prime.
Definitiv, ja. Das war ja. Natürlich muss man da sagen, das war halt dann die Sache, wir setzen Metroid dann in 3D um, und es hat ja auch funktioniert und deshalb automatisch Metroidvania. Ne?
Ja. man muss hier halt wirklich sagen, sie haben es wirklich geschafft. Es ist ein Metroid-Spiel in halt First-Person-Perspektive.
Ja.
Das genau. Ist hier die Besonderheit. Das haben sie geschafft, dass es halt sich trotzdem noch wie ein klassisches Metroid-Spiel irgendwie anfühlt.
Mhm. Stimmt, genau.
Und damit muss man sagen, es ist eigentlich das beste Beispiel für ein 3D-Metroidvania.
Kann man so sagen, ja, weil's halt auch genau das Spiel halt in die 3D- oder in die First-Person-Ansicht perfekt umsetzt, ne?
Genau. Es ist nicht das Einzige, sollte man dazu sagen. Es gibt noch andere Beispiele, bei denen man allerdings zum Teil darüber diskutieren kann, inwieweit sind es wirklich Metroidvanias. Zum Beispiel Shadow Man.
Definitiv. Das ist, fand ich cool, dass du das auf die Liste genommen hast. Das hatte ich letztes Jahr nochmal gespielt mit dem, durch dieses Remaster. Und ja, das ist ein Metroidvania, auf jeden Fall.
Ich habe es damals auf dem PC gespielt.
Sehr verwirrendes. Sehr verwirrendes manchmal, wenn man
von
dem Leveldesign, hätte das ein bisschen, sagen wir mal, stringenter sein können, aber das Setting und so weiter ist halt hervorragend, finde ich immer noch. Atmosphäre und so super gut.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste es ja auf einer Comicreihe basieren.
Genau, basiert auf einer Comicreihe, ganz genau.
Ganz genau, ja. Meine ich nämlich.
Mhm.
Ja. Ja, also Shadowmaster ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie früher, muss man ja hier sagen, es war ja ursprünglich N64 und PC 99 veröffentlicht.
Genau.
Nee, N64, PC war gar nicht. Doch, PC, N64, PlayStation, Dreamcast, und ich glaube, sehr spät hat es dann auch noch eine OS X-Version bekommen.
Ja, ich glaube, die PS1-Version, die kannst du, glaube ich, mehr oder weniger vergessen. So, ich glaube, ich so die schlechteste von denen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ja, und dann kam mal 2022 das Remaster ja noch.
Richtig, von Night Dive. Hervorragendes
Remaster.
Genau. Die haben ja da sogar einige Sachen wieder in das Spiel reingebracht, die ursprünglich rausgeschnitten worden sind. Das fand ich cool.
Ja, so wie so oft bei denen schon gemacht wurde.
Ja, genau.
Remaster.
Ja, genau. Ja.
Es gibt noch weitere Beispiele für 3D Metroidvanias, bei denen man vielleicht nicht direkt sofort drauf kommt. Zum Beispiel Batman Arkham Asylum.
Finde ich auch interessant, dass es auf der Liste steht, ja. Weil ja, natürlich, wenn man drüber nachdenkt, es ist, du bist in einer Location, ne, in diesem Irrenhaus da, im Arkham Asylum, und man öffnet immer irgendwelche neuen Türen, kommt immer weiter und ja, Backtracking ist auch mit drin. Passt.
Man hat die neuen Gadgets, durch die man halt dann weiterkommt an bestimmten Stellen.
Richtig, ganz genau. Und die Nachfolge Arkham City und so dann ja eher nicht mehr, weil das sind ja dann eher genau. Open World Spiele. Aber der erste, ja, definitiv, würde ich auch dazu
genau.
zählen.
Ja, die anderen beiden definitiv nicht. Die werden auch in keiner Liste genannt, aber Arkham Asylum wird öfters mal genannt. Und da stimme ich voll und ganz zu. Das ist ein Metroidvania, wenn man es mal genauer sich betrachtet. Oder zumindest nutzt es dieses Genre mit. Gilt auch für Control.
Ja, auf jeden Fall. Control würde ich auch definitiv, auch wegen der, weil das auch eine Karte hat und so weiter und auch die Fähigkeiten, die man dann ja bekommt, dann einen erlauben, dann weitere Teile von dem Oldest House dann zu erforschen. Auf jeden Fall, definitiv, zählt auch dazu, ja. Ganz genau.
Man merkt hier halt, das sind Beispiele. Spiele, bei denen man jetzt eher sagt, okay, das ist jetzt, also Batman ist ein Action-Adventure mit Stealth-Elementen, Control ist auch ein Action-Adventure mit, vielleicht Third-Person-Shooter-Elementen und so. Oder auch Prey von 2017, das ja eigentlich eher als Ego-Shooter wahrgenommen
oder
wird.
Oder als so als Immersive Sim, ja, so wie System Shock oder so auch.
Genau. Ne? Aber auch das hat auch System Shock.
Richtig, System Shock auch.
Elemente.
Auch Metroidvania, ja, definitiv.
Ja? Und, sie haben diese Elemente mit drinnen. Ob jetzt bewusst in der Entwicklung so gedacht oder nicht, sie nutzen Elemente, die wir heute diesem Genre zuordnen, weswegen sie zumindest als Teil in diesem Genre mit bewertet werden können. Was man übrigens auch über Tomb Raider von 2013, ich rede speziell über dieses eine Tomb Raider-Spiel.
Du meinst das
und nicht über die gesamte Reihe.
Du meinst den ersten Reboot?
Genau, den ersten Reboot-Teil. Und zwar deshalb, wir sind auf der Insel.
Ja.
Wir schauen uns dort um. Wir kriegen neue Fähigkeiten, zum Beispiel diesen Eispickel.
Richtig.
Kommen dadurch an anderen Stellen weiter, an die wir vorher nicht weitergekommen sind, kommen aber auch immer wieder in Bereiche, die wir vorher schon besucht haben. Dadurch, dass wir einen anderen Bereich abgeschlossen haben. Es ist jetzt nicht komplett Metroidvania, aber es hat definitiv Elemente.
Auf jeden Fall, könnte man sagen. Genau wie die zwei Star Wars-Spiele, die Jedi-Spiele, ne?
Ja,
Fallen Order
und Survivor.
So, genau.
Die haben auch Souls-like-Elemente, das Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterzudrehen, aber ja, haben sie definitiv auch.
Ja, auf
Weil,
jeden Fall.
Weil solange ich bestimmte Machtfähigkeiten nicht habe, komme ich an manchen Stellen nicht weiter, habe ich die, komme ich da weiter. Und es lohnt sich, diese Planeten oder auch Level, wenn man so will, erneut zu besuchen.
Genau, gerade wenn man dann den Doppelsprung bekommt und so, ist das schon sehr Metroidvania. Mäßig, auf jeden Fall. Und auch wie gesagt, die Machtfähigkeit, dann das Slowdown, also diesen Slowdown, den man bekommt oder so.
Ja. Das ist zum Teil sogar darauf ausgelegt, dass ich dann Planeten wieder besuche.
Genau.
Um dort dann Sachen zu finden, die ich vorher nicht entdecken konnte, aber weil mir die entsprechenden Fähigkeiten gefehlt haben.
Ja, auch
gerade der erste Teil.
Ja, definitiv, genau. Ja. Im zweiten hast du wieder die hauptsächliche Hub-Open World, die große. Ne, ist ja dann auch wieder so ein bisschen dann eher.
Ja, das ist der eine Planet, meinst
genau.
du, jetzt, auf den du immer wieder kommst. Aber die anderen Planeten sind ja auch noch
auch
da.
Auch so, genau. Ja,
das ist nur sehr viel weitläufiger alles. Und deswegen fällt das, finde ich, nicht mehr ganz so stark auf. Hat es aber auch noch. Aber es ist wesentlich weitläufiger, das Ganze. Also deswegen. Ja, es ist immer noch Metroidvania, aber ein bisschen anders geordnet. Fallen Order fällt das einfach stärker ins Gewicht.
Definitiv.
Diese Elemente. Ich weiß nicht, ob du noch ein Beispiel nennen willst jetzt, weil es ging ja nur darum, dass es diese gibt und wie vielschichtig die sein können.
Ja, also definitiv. Also wir hatten ja eben noch von den Dark Souls-Spielen gesprochen,
genau.
die auch irgendwie ja, zumindest da, wenn man jetzt Dark Souls 1 zum Beispiel nimmt, auch eine große zusammenhängende Welt ist. Von mir aus dann noch Bloodborne, obwohl da ja auch schon wieder, da ist ja auch schon wieder eher ein bisschen fragmentiert. Aber auch passt auch wieder rein. Also diese ganzen Souls-like-Spiele könnte man da auch ein bisschen so mit dazu zählen. Ja, irgendwie schon.
Also man kann sagen, das Souls-like-Genre und das Metroidvania-Genre haben viele Gemeinsamkeiten einfach.
Deshalb überschneiden die sich dann halt auch immer.
Ja, genau, irgendwie. Die überschneiden sich sehr stark. Deswegen kann man sie definitiv dazu zählen. Es ist ähnlich wie mit den Zelda-like-Spielen eigentlich in gewisser Weise. Die überschneiden sich halt gerne mal. Man muss aber auch hier, du bist jetzt schon ein bisschen im nächsten Bereich, was auch gut ist, Die Spiele, die irgendwie man dazuzählen könnte, die aber offiziell wahrscheinlich nie dazugezählt werden, da müsste man zum Teil auch die Resident Evil-Reihe dazu nehmen. Gerade die klassischen
Teile. Wenn du den ersten Teil nimmst, klar, irgendwie schon. Du hast das Herrenhaus, ne? Du kriegst immer neue Schlüssel und löst Rätsel und kannst in neue Gebiete vordringen. Aber letztlich hast du auch eine große Karte dann.
Ja, und das meine ich nämlich. Es ist jetzt nicht direkt Metroidvania, es ist Survival-Horror
genau.
Und es hat auch seine Eigenheiten und Sachen, die davon abweichen. Man kann es aber nicht komplett außen vor lassen, wenn man das Metroidvania-Genre mal erwähnt, wie bei den Souls-Spielen und auch bei zum Beispiel Legacy of Kain: Soul Reaver ist ja auch so ein Spiel, das sogar vielleicht noch näher am Metroidvania dran ist, als jetzt die anderen genannten Spiele.
Das ist ziemlich nah dran sogar, finde ich. Ich meine, das war eher, wurde eher dann so gesagt, das ist eher Zelda, ne? Eher Zelda-like, wie das erste ja auch irgendwie, das erste Legacy of Kain, Blood Omen ja auch. Und ja, aber definitiv hat auf jeden Fall auch, dass man dann ja von den Vampiren, glaube ich, kriegt man dann auch für neue Fähigkeiten, glaube ich, ne? Oder ich mein, wie war so das?
Gewesen sein.
Ne? Ich glaube, ja, ich glaube, weil die hatten ja alle spezielle Fähigkeiten und zum Beispiel der eine, der im Wasser war, zum Beispiel, ne? Und so, kann man dann also schon definitiv irgendwie, ne?
Ja. Was ich auch noch erwähnen will, ist Darksiders. Das erste ist ganz klar eine Mischung aus Zelda und God of War, wodurch es ja schon die Elemente hat. Darksiders 2 ist eher ein Action-Rollenspiel mit eben diesen Zelda-God-of-War-Elementen noch. Darksiders 3 aber, das geht schon etwas noch stärker. Das hat versucht, so ein bisschen das Souls-like-Genre mitzunutzen. Aber nicht ausschließlich. Hat dabei dann aber auch so ein bisschen das, was Darksiders auch mal mit übernommen. Aber halt auch dieses Metroidvania reingebracht, weil man muss dann bestimmte Fähigkeiten finden, um an anderen Stellen weiterzukommen und so weiter. Dadurch hat es das wesentlich stärker als die beiden Vorgänger nochmal dieses Metroidvania mit drin. Ja. Also, man merkt hier schon, es gibt Spiele, die sehr eindeutige Metroidvanias sind oder zumindest sehr eindeutig mit dem Genre-Elementen spielen, bis wir diese Elemente mitnutzen. Und es gibt 3D-Spiele, die zumindest davon beeinflusst sind, oder ich will nicht beeinflusst haben, diese Elemente haben, die sehr stark dem Genre entsprechen würden, die man aber nicht dazu zählen würde.
Finde ich dann aber, sollte man trotzdem erwähnen, denn, ne, wie wir es auch gemacht haben, denn es ist so wie ein ganz interessanter Gedankenanstoß irgendwie, wenn man dann irgendwie merkt, das könnte ja auch irgendwie noch dazu passen. Ne? Und dann, und es zeigt ja auch irgendwie, wie verzahnt einige Genres auch miteinander sind dann doch irgendwie, ne?
Ganz genau, ja. Und man merkt dann auch daran, wie nicht ganz eindeutig Metroidvania zuzuordnen ist, als eben dann doch Subgenre irgendwo. Und es ist am einfachsten, Metroidvanias wirklich in 2D, also den Side-Scrolling-Spielen zuzuordnen, die eben dieser klassischen Metroidvania-Formel folgen. Verlassen die Spiele in gewisser Weise diese Formel ein wenig, wird es immer schwammiger. Und gerade im 3D-Bereich ist es zum Teil halt echt schwer zu sagen, eindeutig, ja, das ist 3D-Metroidvania, weil es einfach viel zu komplex dann auch alles wird. Die Metroid Prime-Trilogie ist da vielleicht so das, was am nächsten an dem dran ist, was man als klassisches Metroidvania bezeichnen würde. Aber es gibt auch viele andere.
Das Spiele, und ich würde eben. Genau, und ich würde das noch wirklich dann Arkham Asylum, Control und Shadow Man noch wirklich noch so mit dazu zählen. Oder halt noch die Jedi Fallen Order. So, ne, das will.
Definitiv. Und wie gesagt, ich würde einige Spiele dazu zählen, also die zumindest diese Anleihen haben, aber es ist halt nicht immer eindeutig. Und vielleicht habt ihr ja auch da draußen noch Ideen, was denn ein 3D-Metroidvania sein könnte. Denn das ist halt auch so ein schon recht spannendes Thema. Was nimmt man als Metroidvania wahr und was nimmt man nicht als Metroidvania wahr? Zum Beispiel kann es ja auch wirklich diese Ansicht vertreten werden, dass alles, was nicht Side-Scrolling 2D, 2,5D ist, gar kein Metroidvania sein kann, weil Metroidvania muss dieses Side-Scrolling sein. Es muss dieses klassische Super Metroid Symphony of the Night Prinzip nutzen, um noch ein Metroidvania zu sein. Und die anderen Spiele nutzen nur die Elemente daraus, sind aber dann halt ein First-Person-Adventure Metroid Prime oder ein Third-Person-Action-Adventure wie jetzt Control oder halt, was weiß ich, Shadow Man als einfach,
Zelda-like oder so, ne?
Ja, Jedi Fallen Order, was ja schon die Souls-like auch ein bisschen nutzt. Jedi Fallen Order muss man eigentlich als Souls-like Metroidvania bezeichnen, in gewisser Weise.
Irgendwie schon. Ich meine, Fallen Order hat ja, wenn man böse ist, ich finde das Spiel gut, aber wenn man böse ist, kann man sagen, es klaubt sich halt alles Mögliche von allen Genres zusammen, die gerade irgendwie populär sind.
Ja, hat's gemacht, wirklich. Aber es ist
Ne?
halt, daraus ist halt ein wirklich gutes Spiel
Das
entstanden. Und
stimmt.
deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Also, weißt, es können gerne mehr Entwickler so vorgehen, wenn daraus super Spiele entstehen, die ich
Ja.
unglaublich gerne spiele,
Ja.
als wenn sie versuchen, kreativ zu sein und ich dann Spiele vorgesetzt bekomme, das mich über die Hälfte der Spielzeit langweilt.
Das ist korrekt, ganz genau. Ich finde
Ja.
auch, ich fand es gut umgesetzt bei Fallen Order auch und deshalb, ja, deshalb schönes Spiel auf jeden Fall.
Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt sehr ausführlich über das Genre gesprochen. Und wie schon gesagt, ihr dürft uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr denn als Metroidvania betrachtet. Wann ist ein Spiel für euch noch ein Metroidvania? Wann ist es kein Metroidvania mehr? Und welche Metroidvanias haben wir vielleicht vergessen, die ihr meint, die müssten unbedingt noch genannt werden, weil sie sehr großen Einfluss auf das Genre hatten oder weil sie eben 3D-Metroidvanias sind, die ihr unbedingt noch erwähnt haben wollt und meint, das habt ihr vergessen, das ist doch auch noch ein Metroidvania, das unbedingt irgendwie genannt werden müsste.
Wir konnten jetzt nicht alles wahrscheinlich
Nein,
berücksichtigen.
und
Ne?
vielleicht ist uns einiges auch gar nicht bewusst.
Eben, genau, ganz genau.
Ja. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema für heute. Ich hoffe, wir konnten euch da so diesen Überblick geben. Wir werden solche Genre-Podcasts gerne auch wiederholen. Wenn ihr da bestimmte Genres habt, über die ihr vielleicht mal so einen Podcast haben wollt, schreibt das gerne auch in die Kommentare. Dann wissen wir, woran wir uns zu orientieren haben und versuchen natürlich, das dann auch umzusetzen. Versprechen können wir es natürlich nie. Wir müssen immer erst schauen, was ist denn möglich, was können wir umsetzen, aber wir versuchen es natürlich in allen Fällen. Das gilt auch für alle anderen Themenvorschläge, die ihr für den Podcast habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, damit kommen wir dann zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Markus,
Ja.
was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ich habe sehr viel The Legend of Heroes Trails Through Daybreak gespielt.
Jo,
Genau,
das ist, glaube ich, jetzt am Freitag erschienen, wenn ich mich nicht
ganz
ganz
genau,
irre.
ist am Freitag erschienen und also der neueste Teil der Trails-Reihe, der jetzt bei uns im Westen jetzt erschienen ist. Die Japaner sind noch zwei Spiele weiter, also der zweite, also der neueste Teil kommt jetzt im September raus. Und genau, japanisches Rollenspiel, wie alle anderen ja auch. Und genau, also wir werden da ja auch noch einen Podcast zu aufnehmen, nehme ich mal an. Und es ist ein sehr schönes Rollenspiel, japanisches Rollenspiel. Und auch ein guter Einstiegspunkt, finde ich, in die Serie, ne, in die Trails-Reihe. Da gibt es ja auch das Special, was vor ein paar Wochen erschienen ist, zu, was ich geschrieben habe, was ja zeigt, dass es eine sehr lange Serie mittlerweile ist und ja, die viele auch ein bisschen ja, schwierig finden, da reinzusteigen, weil die Story so miteinander verzahnt ist, spielt ja alles in der gleichen Welt. Aber es gibt halt ein paar gute Einstiegspunkte und ich finde auch, das ist jetzt auch ein guter Punkt, wieder einzusteigen, weil das auch in einer ganz neuen Gegend von der Welt spielt, die zwar erwähnt wurde, aber bis jetzt noch nicht wirklich vorkam. Und neue Protagonisten, neuer Hauptcharakter, neue Charaktere, viele neue Charaktere. Natürlich tauchen wieder alte auf. Aber da finde ich immer so, ja, muss man jetzt, es ist nett, wenn man es weiß, aber dass es alte Charaktere sind, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ich finde es ein schönes Spiel. Hat ja auch eine neue Engine, sieht auch gut aus und interessantes Kampfsystem, wie ich finde. Weil das ist
Ich
ja.
will dich nicht unterbrechen, aber erzähl nicht zu viel,
Ja.
weil du A noch einen Test dazu schreibst
Richtig.
und B wollen wir ja auch noch in einem eigenen Podcast drüber
Genau,
reden.
deshalb lasse ich das jetzt auch genau. Ich finde nur wollte nur das Kampfsystem halt noch kurz erwähnen. Das ist nämlich sehr interessant, weil es teilweise actionbasiert und teilweise rundenbasiert ist. Also man kann da hin und her schalten. Das sollte man auch immer machen. Das habe ich aber dann auch erst später gemerkt. Aber dazu später dann mehr.
Genau.
Genau.
Du kannst ja noch sagen, wie es dir denn gefällt.
Sehr gut gefällt es mir. Also,
Okay.
ne, also ist ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Genau.
Sehr schön.
Ja.
Hast du
Und,
noch was gespielt?
ja, ich habe noch ein bisschen, was ich entdeckt habe, da habe ich dir ja auch schon jetzt von erzählt, dieses Egg Console. Das ist das ist von einer, ja, schwer zu erklären. Es gibt eine japanische Firma, D4 Enterprise, die hat so einen Service in Japan, der nennt sich Egg. Engrossing Game Gallery, das ist sowas ähnliches wie bei uns GOG, also dass alte PC-Spiele für die heutige Zeit aufbereitet werden. Und die haben sich halt spezialisiert auf japanische Spiele. Und die teilweise tatsächlich dann auch mittlerweile auch angefangen haben, die für die Switch umzusetzen. Das heißt, es gibt auf der Switch, auf dem eShop mittlerweile eine ganze Reihe von alten japanischen PC-Spielen aus den 80ern und frühen 90ern, die über dieses Egg-Konsole erschienen sind. Dazu gehört zum Beispiel Sorcerian, Xanadu, die ersten drei East-Teile, Relics, Highlight, Dragon Slayer 4, wovon wir ja auch eben gesprochen haben im Podcast. Und es sind halt Emulationen von diesen japanischen Spielen. Die sind auf Japanisch, muss man dazu sagen. Deshalb vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt immer eine englische Anleitung noch dabei. Und es sind halt Emulationen von alten PC-Spielen, japanischen PC-Spielen. Finde ich sehr interessant. Ich habe jetzt Xanadu mal gespielt. Zack habe ich gespielt. Das ist so ein East-Klon, sehr schöner East-Klon. Und sehr empfehlenswert. Also für Leute, die es interessiert, für Retro-Fanatiker vielleicht auch so ein bisschen. Finde ich sehr interessant. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass es das gibt, tatsächlich.
Ja, mir auch nicht. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so lange präsent, weil wenn man mal schaut, wann diese Spiele erschienen sind für die Switch, ist es alles erst dieses Jahr gewesen, soweit ich es gesehen habe.
Ja, genau.
Habe. Also es ist noch relativ aktuell. Das sind so von schon MSX2 oder PC 8801 zum
genau.
Beispiel Spiele.
Genau, ganz genau.
Man muss dazu sagen, also du hast gesagt, die sind auf Japanisch. Mhm. Einige Spiele scheinen aber auch, zumindest soweit man den Screenshots vertrauen kann, auch englische Texte
richtig,
zu haben.
Richtig, also
Xanadu,
genau.
Xanadu hat englische Texte, wie es aussieht.
Ursprünglich sogar schon. Das hat nur,
ja, genau.
Ich glaube, nur der Abspann ist auf Japanisch. Und ansonsten ist das Spiel komplett...
Da muss man halt drauf schauen,
genau.
Wie die Spiele sind, weil einige sind ja auch gar nicht so textlastig.
Richtig.
Auch dieses Dragon Slayer 4 müsste englische Texte haben. Also wenn die Spiele nach Möglichkeit englische Texte haben, liegen sie auch in Englisch vor.
Genau.
Was halt nicht auf alle zutrifft. East, glaube ich, müsste aber auch Englisch sein, wenn man den Screenshots vertrauen kann.
Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Also zumindest auf den Screenshots steht sowas wie Player und Gold und Enemy.
Ja, aber das ist ja immer. Das ist ja auch bei den Japanern.
Ja, deswegen. Also ich sag ja, ich weiß nicht, wie es bei der Story aussieht, weil das sieht man halt in den Screenshots nicht.
Genau.
Deswegen sage ich,
deshalb,
müsste, aber
deshalb nur,
muss nicht zwingend
sein. Genau, deshalb vielleicht nur interessant für Leute, die die ersten East-Spiele schon gespielt haben, dann diese Ur-Version. Andere wie The Faxter und so sind dann ja auch eher Action-Spiele. Braucht man dann jetzt nicht unbedingt viel Englisch oder Japanisch für. Genau. Zack finde ich einen wirklich interessanten East-Clone. Ist auch so ein Action-Adventure. Auch mit diesem Bump-System, dass man in die Gegner reinläuft, anstatt sie direkt zu schlagen. Finde ich auch sehr, 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 sehr schönes Spiel tatsächlich. Also,
ja, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die Spiele keine englische Übersetzung durchgängig bekommen haben.
Ja.
Das wäre noch so das, was sie dem hätten spendieren können eigentlich.
Das stimmt.
Ich kann es auch verstehen, die Spiele sind sehr günstig, die kosten sehr günstig in Anführungszeichen. Für so alte Spiele ist halt immer die Frage, ob 5,59 € als günstig angesehen werden. Hängt halt immer vom Aufwand ab. Es ist eine schöne Sache, dass solche Spiele erstmal neu aufgelegt werden, auch aus dem Blick heraus, dass sie dadurch nicht verloren gehen.
Genau, ganz genau.
Ja, davon hatten wir es ja auch schon mal. Deswegen finde ich es sehr schön. Ist ein sehr schön, also wer da Lust drauf hat, wirft da mal einen Blick drauf. Einfach Egg-Konsole, also wirklich. Die Ei auf Englisch, Egg und Konsole
genau.
In einem Wort bei der Switch eingeben, dann findet ihr die Spiele. Es sind bisher gar nicht, es sind natürlich schon ein paar mehr, also etwas, ich glaube, etwas mehr als 10 müssten es aktuell sein.
Richtig.
Einmal einen Blick drauf werfen. Könnt schon sehr, ich glaube, es sind schon 29 fast sogar schon.
Genau, das nächste, das Popful Mail, das kommt jetzt im Juli sogar noch raus. Im 11. Juli.
Also, wie gesagt, wer da Interesse dran hat, einfach mal einen Blick drauf werfen. Ist eine sehr interessante Sache, mit der wir uns bestimmt auch nochmal ausführlicher beschäftigen
Ganz
werden.
Bestimmt, glaube ich auch. Aber Alex, was hast du denn noch gespielt?
Ja, das habe ich gerade schon überlegt, während wir hier schon über deine Spiele geredet haben. Ja. Aber ich habe nämlich gar nicht mal so wenig gespielt. Das ist das Problem hauptsächlich.
Okay, du musst aussortieren, was wir sagen.
Nein, ich werde einige Spiele nur namentlich nennen, weil aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ich habe zum Beispiel gespielt Luigi's Mansion 2 HD. Werde ich mich nicht zu viel äußern, aus dem einfachen Grund, weil wir da demnächst im Podcast drüber sprechen. Ich habe gespielt Wizard Reproving Grounds
of
the Mad Overlord.
Ja, cool. Ja.
Das Remake des ersten Wizard ist halt ein klassischer Dungeon Crawler, der schon teilweise etwas schwer ist, muss man sagen, der schon nicht ohne ist. Ist aber ein schönes Spiel. Hat auch ein paar schöne Quality of Life Features, wenn die auch eher eingeschränkt sind. Dass man muss hier wirklich wissen, dass man ein altes Apple II Spiel spielt. Mit selbst in der modernen Version.
Genau. Interessant finde ich aber immer bei diesen ganz alten Wizardries, wenn man da irgendwie mal langsam so den Fuß rein hat, so sage ich mal, wenn man so wenn die Charaktere langsam so gelevelt sind, dass sie ein paar Schläge überleben sozusagen, dann kommt man da richtig rein und ist auch irgendwie drin.
Ja.
So, man muss der Anfang ist das Schwerste tatsächlich.
Ja, das ist genau der Punkt. Dazu haben wir dazu schon einen Test auf der Webseite? Ich glaube schon.
Ja, Erik
hat ich glaube, Erik müsste einen geschrieben haben. Dann habe ich noch gespielt Musashi vs. Cthulhu. Das war auch ein Test auf der Webseite. Was hast du gefragt?
Ich habe nur gelacht. Musashi vs. Cthulhu, genau.
Ja, ist halt, man spielt den Rolin Musashi, der angreifende Monster besiegen muss. Allerdings darf man da jetzt kein Spiel erwarten wie ein Beat'em-up oder sowas, sondern wir stehen als Musashi im Level, in dem düsteren Umgebung, und von links und rechts kommen Gegner.
Ah, ist das sowas wie Vampire Survivor oder sowas in der Richtung?
Ja, es ist halt Side-Scrolling 2D-Grafik.
Okay.
Von links und rechts kommen Gegner. Ja, wirklich nur aus zwei Richtungen. Wir haben die Knöpfe A, B und X. Sowie Steuerkreuz unten, links und oben. Damit schlagen wir. Wir müssen die Schwachpunkte der Gegner treffen. Einige haben nur einen Schwachpunkt, zum Beispiel Insekten. Die sind halt dann, je nachdem, oben, Mitte oder unten angeflogen. Will ich einen Gegner in der Mitte treffen, der rechts von rechts kommt, drücke ich A. Will ich den unten treffen, drücke ich B oder X für oben. Entsprechend die Eingabetasten auf Steuerkreuz für die linke Richtung. Mehr mache ich nicht. Okay. Und ich muss überleben. Die Gegner kommen halt von beiden Seiten. Ich muss die halt abwehren. Manchmal kann ich sie zurückschlagen, wenn ich gerade einen guten Lauf habe. Also da passiert auch, wenn ich getroffen werde, nichts, weil er sie wegstößt. Wenn mein Amulett voll aufgeladen ist, habe ich auch einen Treffer. Gut, da wird die Magie ausgebraucht. Ich kann auch die Gegner provozieren, um mehr Punkte zu machen. Und das ist genau das Ziel des Spiels, nämlich immer mehr Punkte machen. Neuen Highscore erzielen. Erfolge freischalten. In der Top-Liste der Woche, des Tages oder All-Time der Beste werden. Es ist ein wenig kurzweiligeres und spaßigeres Spiel, als man denkt, aber man kann halt jetzt keine 2-3 Stunden am Stück spielen. Da spielt man vielleicht mal 2-3
Runden am
Stück oder so. Wobei es mir auch passiert ist, dass ich dann dieses nur noch eine Runde-Effekt
habe. Ja, das gibt's dann manchmal, ne? Dann wird, ach komm, jetzt einmal, das war jetzt so spaßig, komm nochmal. So, ne?
Also es ist eigentlich gar kein schlechtes Spiel, muss ich sagen. Haben wir auch einen Test auf der Seite. Also, wenn man sich dafür interessiert. Ich hätte fast sogar, hab sogar überlegt, ob ich nicht einen Silber-Award geben soll. Hab mich dann dagegen entschieden. Weil es halt doch etwas zu simpel ist auf Dauer. Aber wer auf sowas Lust hat, dem kann ich es empfehlen.
Klingt auf jeden Fall nett. Ich meine, muss es ja dann auch geben, so kurzweilige Spiele, die man mal so zwischendurch spielt, ne?
Ja, genau, ganz genau. Dafür ist es auch super geil, für so kurzweilige Momente zwischendurch. Dann habe ich noch Moonstone Island gespielt. Das ist ein, wie bezeichnet man das am besten? Zum Teil ist es ein Cozy-Game in bestimmten Punkten. Es hat schon Elemente von Stardew Valley. Definitiv. Also es fängt damit an, dass die Hauptfigur wird von den Eltern verabschiedet, weil sie muss jetzt das Zuhause verlassen, eine neue Insel finden, sich dort niederlassen und ein Jahr lang dort selbstständig als Alchemist leben, um halt die Alchemistenausbildung abzuschließen. Das Grundprinzip erinnert an übrigens den Anime bzw. die Romane Kikis kleiner Lieferservice.
Ja, doch.
Wenn du das kennst von Ghibli, der Anime, der von Hayao Miyazaki. Das ist sogar so nah, diese Anlehnung, dass die Figur, auf die man als Erde erst in neuen Ort trifft, Osono heißt es, der Name der Bäcker,
ach so,
der
Kiki
unterkommt. Also es ist offensichtlich inspiriert, diese
Ja.
Grundlage. Wir müssen hier als Alchemist arbeiten, das bedeutet halt auch, wir legen Felder an, allerdings sehr frei, pflanzen Samen ein, müssen dafür sorgen, dass sie gegossen werden. Ist aber nur ein kleiner Aspekt des Spiels. Genauso wie wir knüpfen Kontakte mit den Bewohnern der Insel, können dann auch eine Beziehung eingehen, ganz klassisch. Aber ein noch größerer Aspekt sind die Geister. Und das ist auch eine der Hauptaufgaben als Alchemist, weil die Bewohner kommen mit Aufgaben an und irgendwann will jeder von denen auch einen Geist haben, einen eigenen. Geister sind im Endeffekt Monster oder Wesen, die überall auf den anderen Inseln leben, die um unsere herum sind. Die Inseln schweben übrigens, wir müssen rüberfliegen. Da brauchen wir entweder einen Besen oder halt ein anderes Ding, womit wir fliegen können. Es gibt verschiedene Arten Inseln. Es gibt Erdinseln, es gibt Giftinseln, es gibt Wasserinseln, es gibt Feuerinseln. Die sind halt da noch ein bisschen der Art anders und auch die Gegner, die wir dort treffen. Die G Kämpfe, wir kämpfen nicht selbst, sondern wir kämpfen mit Geistern, die wir gezähmt haben.
Ach so.
Pokémon
Ah,
lässt
okay.
grüßen. Aber wir kämpfen nicht mit Attacken, sondern jeder Geist hat ein paar Karten, die dann in unserem Kartendeck stecken. Und dann dürfen wir Karten ziehen anhand der Punkte, die wir haben. Anfangen wir mit 3 Punkte, also 3 Energie, und jede Karte kostet halt verschiedene Punktzahl an Energie. Und entsprechend spielen wir halt unsere Karten aus. Und das sind die Attacken, die die Gegner haben. Wir können auch Karten entfernen lassen oder verstärken und so weiter. Wichtig ist es auch, dass wir bei den Gegnern erst die Abwehr senken mit bestimmten Attacken, weil die Abwehr, zum Beispiel sagen wir, der Gegner hat 3 Abwehr, die werden immer als Schild neben der Energie angezeigt und wir greifen mit einer Attacke an, die 3 Schaden richtet, richten wir keinen Schaden an, weil immer die Abwehr ab der Schaden, den wir anrichten, minus die Abwehr und dann das, was übrig bleibt, ist der Schaden, den wir mit
Also
Energie
quasi
anrichten.
so ein bisschen so sehr gut lesbar, so wie Paper Mario. So, das ist ja, ne?
Genau. Greife ich mit einer 4er-Attacke an und der hat 3 Abwehr, dann verliert er einen Lebenspunkt, der Gegner. Habe ich die Abwehr aber auf 0 gebracht, ist der Gegner für 2 Runden nicht mehr handlungsfähig. Und besonders anfällig. Dann richtet eine 4er-Attacke nicht mehr 4 Schaden, sondern vielleicht 6, 7 oder 8 Schaden sogar an.
Ah, okay.
Okay? Also, und deswegen ist immer wichtig, runterzubringen. Geht ja darum, alle Monster zu fangen, die Aufträge zu erfüllen. Es gibt noch eine Story, die läuft. Man muss in 4 verschiedene besondere Schreine gehen, um da einen Siegel zu beschaffen und so weiter. Es gibt einen sehr seltsamen Charakter, sondern Magier, der hat seine Erinnerung verloren, muss die Erinnerung später aus anderen Dungeons wieder rausholen. Also es gibt einiges zu tun auch in dem
Klingt
Spiel.
interessant.
Ist schon recht
Klingt
cool, muss ich
interessant.
sagen. Erik spielt es momentan auch und der wird auch
Ah
ein
ja,
Test für uns
okay.
da
Ich
schreiben.
finde es interessant, weil Moonstone, da denke ich immer erst an das Amiga-Spiel automatisch.
Ja,
Nee,
ist es nicht.
ganz sicher nicht. Hört sich auch komplett anders an.
Ja, wir können auch sehr viele Objekte bauen, die jetzt nicht zwingend für irgendwas notwendig sind. Zum Beispiel einfach nur Wege, dass wir es uns schön gestalten. Wir können aber auch zum Beispiel also einen Schmiedeofen bauen, in dem wir dann Eisenerz reinwerfen mit Kohle und daraus Eisenbarren herstellen zum Beispiel, die wir dann wiederum brauchen, um bestimmte Sachen bauen zu können und so weiter. Also auch das ist drin, dieses ganze Crafting-System. Hängt alles mit drin und so. Wir können verschiedene Gebäude dann irgendwann errichten, wie eine Geisterscheune, sehr wichtig, um Geister unterzubringen, oder ein Gewächshaus, damit wir auch Pflanzen anpflanzen können, die außerhalb der aktuellen Jahreszeit existieren, weil es gibt 4 Jahreszeiten halt auch und so weiter. Sehr
Okay,
cooles Spiel.
interessant, hört sich wirklich gut an.
Ja. Gut. Und dann als letztes will ich auch noch erwähnen, weil ich es wieder angefangen habe, nach ewigen Jahren, ein sehr
Na
altes
und, was
Spiel.
hast du denn angefangen?
Ich habe meinen
Oh,
3DS
und was
ausgepackt.
spielst du darauf?
Pokémon
Ach,
Mond.
okay.
Ja. Nachdem ich es ja damals nie beendet habe, habe ich immer von vorne angefangen und stelle mich nochmal dem Pokémon Mondspiel. Gefällt mir bisher halt wieder sehr gut. Ja, war einfach so eine spontane Entscheidung. Davor habe ich kurz nochmal Metroid 2 Remake gespielt gehabt auch. Habe gemerkt,
Nee,
dass.
weißt du, ich finde das
Ja?
total in Ordnung. Ich finde das auch mal, ist bei mir genauso, dass ich manchmal wieder alte Spiele auspacke. Ganz plötzlich irgendwie habe ich irgendwie wieder Bock drauf. Ich hatte auch vor ein paar Monaten habe ich Diablo 2 nochmal gespielt, ne? Also das Ur-Diablo 2.
Ja, ich hab in letzter Zeit einiges. Ich habe zum Beispiel jetzt auf der Switch in diesem Online-Service-Ding habe ich jetzt Metroid Zero Mission das erste Mal durchgespielt, gerade erst. Ja. Oder Super Metroid nochmal neu angefangen. Und auch auf dem N64 ein paar Spiele mal angespielt. Also, ja, ich spiele eigentlich regelmäßig irgendwelche
Ja,
Retro-Sachen.
ich auch.
Und jetzt halt mal wieder 3DS.
Ich, ja.
Gut, ich würde aber sagen, damit haben wir genug über andere Spiele
Ja.
gesprochen. Podcast ist auch schon etwas länger geworden als eigentlich
Ja,
gedacht.
gut, das Metroidvania ist ja ein Genre, was man durchaus sehr lange diskutieren kann. Ja.
Genau. Und ja, aber damit sind wir trotzdem für heute durch. Nächste Woche im Podcast haben wir nämlich als ein Spiel, über das ich nicht viel sagen wollte, Luigi's Mansion 2
Da bin
HD.
ich mal gespannt.
Ja, werden wir
Da gibt
über
es ja
das
viele
Spiel reden?
Staubsauger, viele Geister.
Genau. Und ja, damit verabschieden wir uns für dieses Mal, wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.